Hallo und willkommen zur Folge 19 von Leitmotiv. Ich sitze wieder bei mir zu Hause in der Küche, wo ich stundenlang heute aufgeräumt habe, damit meine Gäste nicht ganz schockiert ist. Aber ich glaube, so viel können sie Wohnung gar nicht schockieren, denn sie ist auch, ich wollte gerade sagen Eltern, auch Mutter ist auch falsch, sagen wir, sie ist auch Eltern. Bei mir sitzt heute Patricia Camarata, ich musste mir das extra aufschreiben, besser bekannt als das Nuff. Hallo.
Hallo.
Ich kann dir endlich die Frage stellen, die ich am liebsten am Anfang stelle. Ich glaube, du bist schon darauf vorbereitet.
Ja.
Warum das Nuff?
Also das ist eigentlich eine Verlegenheitswahl sozusagen. Ich bin 96 oder 97 das erste Mal im Internet gewesen und habe nach einem tollen Nickname gesucht. Und schon da waren quasi alle Namen vergeben, die zumindest mir irgendwie eingefallen sind. Und ich wollte nicht so eine Kombination irgendwie Patricia 1975 oder so. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann über den Schreibtisch geguckt. Das war, also ich hatte kein eigenes Internet zu der Zeit, sondern das war in so einer Jungs-WG. Und da war eine CD von den Non-Urban Fields, glaube ich, heißen die. Nee, Non-Place Urban Fields, so. Also NUF. Und dann habe ich gedacht, gut, ein Akronym tut's auch. Und weil ich natürlich gar keine Erfahrung hatte so mit Internet, wer ist da, was wollen die und so weiter, war ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich da auch direkt bekannt geben will, dass ich eine Frau bin. Und deswegen habe ich das neutrale Das sozusagen noch mit dazu kombiniert. Und so ist es das Nuff geworden.
Interessant. Also das heißt, es ist ein Datenschutz-Nickname. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich war am Anfang Pam, hatte einen weiblichen Namen. Das war ein großer Fehler. Und ich dachte natürlich, dass Nuff sich auf dieses Nuffset oder so, dieses, ne?
Ja, das genau. Denken viele. Oder ja. Die drehen das rum und denken quasi, das ist irgendwie eine Referenz zu Fun, weil ich so lustig bin. Und das habe ich auch schon ganz oft gehört. Aber
das ist aber ziemlich unlustig dann.
Ja, aber also das habe ich
hey,
wirklich.
Hey, ich habe Fun rückwärts geschrieben. Tada. Ja. Ich habe aber eigentlich vergessen, dich erstmal noch ordentlich vorzustellen. Ja. Im Eifer des Gefechts. Du bist heute erstmal hier, weil du Bloggerin bist. So habe ich dich zumindest kennengelernt. Mhm. Du schreibst unter dasnuff.de, ne? Schon relativ lange, oder?
Dieses Jahr im Mai sind es 11 Jahre.
Das ist für einen Blog sehr lange.
Ja.
Ja, das ist ja schon. Internetjahre sind ja Hundejahre, irgendwie mal 7.
Oh Gott.
Also Blogs seit 70 Jahren, seit 77 Jahren schon. Das ist schon ein Oldtimer. Ich habe auch vor 10 Jahren angefangen zu bloggen, aber habe leider immer wieder neu angefangen. Das ärgert mich manchmal so ein bisschen, dass ich so und jetzt nicht sagen kann, ja komm, ich habe 12 Jahre. Eigentlich machst du aber was anderes. Du arbeitest bei einem IT-Dienstleister. Mhm. Du hast mir geschrieben, du bist ja zuständig unter anderem für Wissensmanagement, Social Media und SEO. Mhm. Das Thema Wissensmanagement fand ich spannend, dass du es aufgeschrieben hast, weil ich bis heute nicht weiß, was das ist.
Das ist auch, glaube ich, sehr individuell, ja. Von Firma zu Firma. Und tatsächlich ist also unsere Erfahrung da auch, also Kunden haben da so ja, Probleme, die sie quasi schildern. Also sowas wie, ja, wir suchen die ganze Zeit irgendwelche Dokumente und wir wissen eigentlich, dass es die gibt, aber man findet die nicht. Oder die haben so bestimmte Wissensträger, die man dann immer anrufen muss und die dann gar nicht dazu kommen zu arbeiten und so weiter. Und letztendlich suchen die dann eben nach technischen Lösungen in erster Linie, um diese Probleme irgendwie zu beheben. Und da gibt es ja quasi je nach Szenario quasi unterschiedlich, dass man entweder irgendwie über ein Wiki nachdenkt oder ein Ticketsystem und so weiter, also je nachdem, um was es wirklich geht. Aber letztendlich geht es eben am Ende doch nicht um die Technik, sondern um die Begleitung. Also, dass man wirklich eine Anforderungsanalyse macht und eben genau diesen Begriff näher definiert und quasi sagt, so, was muss denn da eigentlich gelöst werden? Was sind so die dringlichsten Probleme und wie kann man das dann technisch umsetzen, aber halt auch mit einer also Begleitung bei der Einführung sozusagen. Und dann erst wird sowas in der Regel ein erfolgreiches Projekt. Also es hilft nicht einfach, die Technik dahin zu stellen und zu sagen, so jetzt habt ihr ja alles und jetzt schreibt da mal alles rein und dann klappt das, sondern Erfolgsfaktor ist tatsächlich dieses am Anfang sehr aufwendig sich zusammensetzen, das zu definieren, auch Ziele festzulegen, damit man halt nach einem Jahr weiß, waren wir jetzt eigentlich erfolgreich mit unserer Implementierung und so. Genau, und das ist so mein Standard Berufsszenario, sage ich mal.
Das heißt also, ich komme als Firma zu dir und sage, ich weiß, dass ich viel weiß, aber ich finde meine Papierdokumente, PDFs nicht mehr. Ich weiß nicht, welcher Mitarbeiter wofür zuständig ist. Einfach so, genau. Einfach Unordnung sozusagen, Wissensunordnung.
Im Großen und Ganzen, ja.
Und was machst du genau?
Also ich bin schon hauptsächlich für das Thema Wikis und Ticketsysteme bei uns zuständig und mache einmal quasi koordinativ tatsächlich so diese technische Implementierung, aber ich leite da quasi ein Team von Entwicklern und Systemadministratoren und so. Und ich mache aber die Workshops, also quasi die Anforderungsanalyse und auch die Pilotprojekte herauszufinden und also solche Geschichten, das Begleiten und die Beratung letztendlich. Und das sind so jetzt dieses Jahr bin ich ja 10 Jahre da tatsächlich. Es gibt immer das Szenario, es gibt schon was und das funktioniert vielleicht auch eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist dann doch wieder Chaos ausgebrochen. Dann macht man eher so ein Restrukturierungsprojekt oder tatsächlich eine Neueinführung, die ich begleite.
Beeinflusst das denn? Also ich gehe immer davon aus, dass das, was man arbeitet, irgendwie das Privatleben beeinflusst. Mhm. Ja, jemand, der Bäcker ist, backt entweder gern oder gar nicht zu Hause oder so, aber irgendwie als Reaktion auf den Beruf. Beeinflusst das dein Privatleben?
Total,
also,
ja.
Also managst du dein Wissen irgendwie?
Ja, also ich habe tatsächlich jetzt mein Buch in einem Wiki geschrieben.
Ja.
Auch quasi rückwirkend frage ich mich manchmal, wie mein Leben ohne Wikis funktionieren konnte irgendwie vorher. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch gerne quasi meine Beziehungen mit Ticketsystemen irgendwie koordinieren, dass man Leuten Aufgaben zuweisen kann, Prioritäten,
dass man die Tickets
wieder öffnen kann und so, wenn irgendwie man denkt, das ist jetzt eigentlich doch noch nicht so erfüllt, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe und so. Das klappt natürlich nicht, aber also da wäre auch schon so Nachvollziehbarkeit, dass man hat ja oft so Kommunikationsprobleme und muss dann sich auf seine Erinnerung berufen und so, wenn man das alles eben in so einem Backlog irgendwie hätte, dass man quasi in den Suchschlitz eingibt, was weiß ich irgendwie, was haben wir da eigentlich irgendwie vereinbart, das wäre schon sehr schick, aber so weit ging es dann bis jetzt doch noch nicht.
Ich habe in der Tat auch schon Versuche gemacht, glaube ich, im Familienbetrieb irgendwie mal so Ticketartige Systeme zu benutzen. Ich glaube zum Beispiel Trello habe ich mal versucht, was ja so ein relativ modernes System ist, was so ein bisschen wie ein Ticketsystem ist, aber auch so ein bisschen anders. Das hat irgendwie nicht geklappt. Also das ist ja immer die Frage, können da alle was mit anfangen? Mhm. Und das habe ich aber auch gelernt, dass man sowas nicht durchdrücken kann. Probiert man einfach aus, ob der andere das annimmt und dann lässt man es auch einfach wieder und dann war das nicht das Richtige. Nachvollziehbarkeit im Familienbetrieb finde ich das. Aber das war vereinbart, dass du einkaufst, ja?
Genau. Und zwar bis. Genau. Und dann hat man auch das Datum hinterlegt und auch gesagt, das ist eine sehr wichtige Aufgabe und so.
Ja, ja. Genau, also man kann ja nochmal kurz erklären, was ein Ticketsystem ist. Das wissen vielleicht nicht alle. Ein Ticketsystem, aber mit dem haben vielleicht viele schon zu tun gehabt. Das ist ein, du erklärst das besser.
Schade, ich habe mich jetzt gerade gefreut, dass du so im Flow warst. Ja. Ich würde einfach sagen, das ist quasi eine Software, die, wo man Workflows irgendwie abbilden kann und dann eben mit bestimmten Faktoren hinterlegen, also dass man es zuweisen kann an Personen, eben was wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, auch Prioritäten zuordnen, auch den Verlauf, also wann ist welcher Schritt fertig, muss da dann noch jemand anders quasi was machen und das ist aber sehr individuell konfigurierbar.
Mhm. Genau, also ich habe ja auch mal für eine große Webagentur gearbeitet, für Aperto. Die hat das auch für Kunden gemacht. Also es geht darum, dass man sozusagen irgendwie eine Aufgabe an so einem Ticketsystem anlegen kann, also ein Ticket, dass man sagt, etwas ist kaputt oder etwas soll gemacht werden Und je nach Firma unterscheidet sich das dann darin, dass man sagt, na, bei uns läuft das normalerweise so, eine Person sagt dann, ich kümmere mich drum und erledigt das. Oder es gibt dann zum Beispiel auch, gab es Redaktionssysteme, Sachen, wo man dann sagt, einer kümmert sich drum, aber einer muss immer noch kontrollieren, ob die Arbeit richtig erfolgt oder vielleicht im Familienbetrieb auch nicht schlecht. Ja?
Mhm. Naja, einen Projektleiter braucht man schon, der das dann quasi überprüft. Ja.
Genau, und also das zum Thema Ticketsysteme. Ich überlege gerade, wie prinzipiell, was sonst so für Software meine Beziehung beeinflusst. Also Social Media und so, da haben wir ja schon viel, da habe ich ja auch in der Folge mit meiner Frau drüber gesprochen. Das ist
Kalender
ja,
bestimmt.
Ja, wobei da gibt es bei uns Auseinandersetzungen um Kalender. Also ich bin ja großer Google-Nutzer, alles Google, was bei fünf nicht auf dem Baum ist. Meine Frau eigentlich auch, aber sie liebt Papierkalender. Und das heißt, sie kauft sich immer Papierkalender und macht sozusagen doppelte Buchführung bei Terminen, was bei mir emphatisches Kopfschütteln immer hervorruft. Und es funktioniert aber halbwegs. Also wir haben halt die Verabredung, wenn jemand einen Termin macht und es steht kein anderer Termin im Google-Kalender, dann hat derjenige recht. Auch wenn der andere sozusagen schon längere Zeit einen Termin hat, dann hat er halt sozusagen das Vergessen, dort einzutragen. Mhm. Und dann ist der sozusagen erstmal schuld. Also wer seinen Termin nicht einträgt, ist schuld. So.
Okay.
Und damit kann man zumindest ganz gut arbeiten.
Ja,
ne? Das ist so eine klare Verabredung. Genau, die Verabredung ist, wer seine Termine nicht einträgt, hat Pech gehabt. So, weil man sich ja mit den Kindern irgendwie koordinieren muss. Und dann macht man natürlich manchmal Ausnahmen, weil es irgendwie doch wichtig ist und so. Aber damit kommen wir ganz gut zurecht. Tickel, genau, also Kalender. Und ansonsten eigentlich nicht so viel. Wir haben mal so Pärchen-Apps ausprobiert. Vielleicht, ob du Pärchen-Apps kennst.
Ich habe mal davon gehört, aber habe jetzt noch keine Erfahrungen damit gesammelt.
Also ich war einfach neugierig, ne, wofür das da ist. Also es gibt so, zum Beispiel, es gab eine App, ich habe den Namen vergessen, wo man als Pärchen sich ein gemeinsames Passwort auswählen muss. Da habe ich mich kurz übergeben. Das war mir echt zu pseudoromantisch.
Das geht eigentlich, finde ich, eher in diese scheußliche Richtung, keine eigene E-Mail-Adresse auch zu haben.
Gott,
ne? Das
gibt's
ist ja wirklich viel verbreitet und die Steigerung davon ist, es gibt nur also der Mann hat eine E-Mail-Adresse, die die Frau auch mit benutzen darf.
Ja.
Und dann kann man auch zusammen ein Passwort haben.
Genau. Und zumal bei uns, also ich sage eigentlich allen Leuten, die mir eine E-Mail schreiben, dass möglicherweise meine Frau die auch liest, weil hier liegen halt alle iPads rum. So, ja? Also ich bin nicht als Einzelperson privat per E-Mail zu erreichen, das funktioniert hier einfach nicht mehr. Aber man kann mich anschreiben und sozusagen mich meinen. Ja, das findet schon statt. Aber ja, gemeinsame E-Mail-Adressen. Also so eine Pärchen-App, das war so eine ganz komische Mischung halt, aus dass man sich Fotos zuschicken lassen kann und Einkaufslisten anlegen und so. Und ich habe das so gesehen und dachte so, das ist total unnötig. Also weil das gibt es halt alles schon und die haben das halt alles nochmal einfach nur verdoppelt und das Pärchen-App genannt. Ja, und
aber das ist in eurem Fall ja tatsächlich, weil ihr ja auch relativ extensiv irgendwie Social Media benutzt.
Das kann sein.
Das ist vielleicht für Leute, die eben diese ganzen Accounts nicht extra anlegen wollen, sondern die soziale Interaktion nur
eben mit ihrem Partner. Glaubst du, die würden dann sowas benutzen?
Also ich habe nur einmal mit einer geredet, die das benutzt und die war total begeistert davon.
Okay.
Ja. Also auch von solchen Möglichkeiten, sich Herzchen zu schicken oder so. Also wo ich dachte, okay, ja, also wenn man irgendwie einen Messenger hat, dann ist das ja eher Standard, aber für sie war das so was ganz Aufregendes und Romantisches und sie hat mir dann auch, da sind ja auch so Emojis quasi drin, nur extra, und hat mir dann gezeigt, hier, guck mal, der hat mir eine Rose geschickt und das ist doch voll süß und dachte so, okay, ja, also wenn das für die beiden passt. Und die war eben gar nicht unterwegs so auf Twitter oder Instagram und so weiter und das, denke ich, ist wahrscheinlich das einzige Szenario, in dem man da irgendwie einen Sinn finden kann.
Ja, also dann ist das, genau, das ist dann sicherlich eine Zielgruppenfrage. Es gab noch eine andere App, die fand ich spannender, die heißt Familonet. Die hatten mich angeschrieben, weil ich ja mal einen Blogartikel drüber geschrieben habe, dass ich in mein iPhone manchmal spreche, Siri sagt mir, wenn meine Frau das Haus verlässt oder so und das auch funktioniert. Und die haben eine Familienordnungs-App, wo du so Orte anlegen kannst. Du kannst halt sagen, da ist meine Arbeit, und kannst dann vordefinieren, wann dein Partner benachrichtigt wird automatisch, was nicht ganz blöd ist, dass du halt sagst, wenn ich das Büro verlasse oder wenn ich zu Hause ankomme, kriegt der andere sozusagen immer eine Nachricht darüber, weil man sich dadurch ja ein bisschen diese Nachfragen oder dieses bin jetzt zu Hause irgendwie spart. Das fand ich gar nicht so blöd. Mir hat dann die App an sich hat mir erstmal nicht so gefallen, aber diesen Use Case, das war so ein Mehrwert plötzlich irgendwie. Genau. Also das zum Thema Wissensmanagement und du hast Social Media würde ich jetzt gar nicht mehr darüber sprechen, aber SEO. Okay. Ich halte ja SEO für die dunkle Macht des Internets. aber ich arbeite, also weil ich ja selber für Firmen arbeite, wo das ja auch ein Thema ist. Was machst du da genau?
Also das muss man dazu sagen, also wir bieten das nicht einzeln an, sondern das kommt dann meistens irgendwie dazu. Und ich biete das deswegen an, weil ich ja selber Bloggerin bin und mein Kollege auch Blogger ist und das sogar seit 20 Jahren.
Wow.
Also,
was haben wir das? Das ist ja dann 1994?
Ja, ja.
Kann es sein, dass muss ich mal ins die Geschichtsbücher gucken? Vielleicht hat er doch das älteste Blog, das es gibt. Ja?
Mal schauen. Also in Deutschland ganz bestimmt. Genau, und deswegen ist unser SEO, glaube ich, anders, als man das irgendwie in den Newslettern so hat. Nämlich einmal, es hat es natürlich eine technische Seite, also dass man sagt, technische Hürden gibt es und Zugänglichkeit quasi kann man technisch auch herstellen. Aber die nächste Frage ist ja genau sowas wie quasi Zielgruppe, also wen will ich da eigentlich haben, wann ist es quasi ein Erfolg und da geht es ja eben nicht, also zumindest in unserer Auffassung geht es eben nie um Quantität, also dass man möglichst maximal Leute auf die Seite zieht, sondern man will ja immer was Bestimmtes erreichen und letztendlich, wenn man das so ganz eindampft, ist die quasi Kalenderweisheit, gute Inhalte sind quasi das SEO. Also wir machen überhaupt nicht, dass man so wie, weiß ich nicht, wann das war, Mitte der 90er quasi sagt, man hat irgendwie eine Keyword-Dichte, die man irgendwie erreichen muss und so weiter. Also das überhaupt nicht. Aber es gibt eben die zwei Seiten, so diese technische, dass man Zugänglichkeit eben verschafft und auch und eben aber das andere, dass man sich wirklich Gedanken macht, so, also was will ich denn eigentlich senden, wen will ich irgendwie anziehen und wie kann das klappen und das kann immer nur mit quasi qualitativ hochwertigen Inhalten funktionieren und auch einfach, dass man die Leute da abholt, quasi wo sie sind und auch von den Worten dann sich mal ein bisschen in die Leute auch reinversetzt. Das ist ja so ganz banal jetzt, wenn ich an unsere eigene Homepage denke. Wir haben da ja so Fachbegriffe, nach denen sucht aber niemand. Und wenn wir nur die benutzen, dann kommt auch niemand irgendwie über Google auf unsere Seite, um unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und sowas muss man letztendlich rausfinden.
Glaubst du, dass es für Blogger wichtig ist, sich mit SEO zu beschäftigen?
Nee, eigentlich überhaupt gar nicht.
Ja, das ist nämlich, also ich frage so direkt nach, weil ich da in letzter Zeit öfters drüber nachgedacht habe, jetzt auch durch meine Frau und ich selbst, wir haben ja sehr viele Kontakte zu anderen Bloggern und Bloggerinnen und da ist das so ein total großes Thema. Also da sehe ich immer so total aufgeregte Blogposts und E-Books zum Thema, was man alles mit seinem Blog machen muss an Suchmaschinenoptimierung. Und ich habe irgendwann mal den SEO-Menschen von MoviePilot auch gefragt und der sagte dann, bestätigte genau, er sagte, ignorieren, also als Blog vor allen Dingen komplett ignorieren und auch genau das, was du sagst, gute Inhalte. Also ein guter, also ich glaube, oder ich versuche das so zu messen, man kann sehr viel Arbeitszeit in Suchmaschinenoptimierung stecken, man kann sich mit Technik und so befassen und das macht für zum Beispiel eine Jobseite, wo man Dinge verkaufen will, die man erstmal finden muss, macht das total Sinn. Wenn du aber einen Blog hast, das eigentlich davon lebt, geteilt zu werden, ist die Arbeitszeit, die du in SEO stecken kannst, besser in einer guten Überschrift aufgehoben.
Genau, ja, zum Beispiel. Aber das ist ja auch SEO, also dass man genau darüber nachdenkt.
Genau, ne? Also ich glaube, ich würde es da vielleicht nicht SEO nennen, sondern das ist dann für mich eher Social Optimization. Also weil es geht ja sozusagen darum, diesen das will ich lesen. Oder ich versuche ja auch Überschriften so zu machen, dass sie einem angenehm sind zu teilen. Mhm. Also das, ich finde eine gute Überschrift, entweder du machst wirklich eine total teasende Überschrift, ja, das mache ich aber eigentlich selten, sondern eher so, dass du schon weißt, was im Artikel wirklich drinsteht. Und ich habe gemerkt, also mein Gefühl ist, dann teilen das die Leute auch eher, ne? Weil die haben dann nicht das Gefühl, sozusagen ihre eigenen Leser zu betrügen, ja, so dieses, das ist mir jetzt zu reißerisch oder irgendwie so. Genau, nee, also das ist auch mein, ich arbeite jetzt auch in diesem Technikumfeld seit 98 oder so im Internetumfeld und ich habe auch alles mitbekommen, inklusive Webseiten, die sich Links kaufen, damit sie irgendwie besser gerankt werden bei Google. Und aber was rauskommt zum Schluss ist gute Inhalte. Mhm. So, genau. Und wenn man eben wenn man was sehr Spezifisches anbietet, dann ist der Punkt, wo man sich dann über Begriffe anfangen muss, irgendwie Sorgen zu machen.
Genau. Ja. Also in einem Shop ist es was anderes, als wenn man quasi eine Dienstleistung irgendwie anbietet.
Richtig.
Oder wirklich ein themenspezifisches, was auch immer irgendwie hat. Also
Du bloggst ja viel gar nicht, ne? Du bloggst so wie oft bloggst du eigentlich? Einmal die Woche oder so?
Nee. Nicht mal.
Nicht mal, ne? Genau. Ja. Du bloggst eher wenig. Du bloggst aber oft Dinge mit über deine Kinder irgendwie zu Hause. Bekommt man mit, dass du 3 Kinder, glaube ich, hast du, ne? Ich stelle mir dann immer die Frage, wie du das hinkriegst. So Also ich kenne das ja von mir selber, ich gehe ja auch arbeiten, dann auch bloggen und so und ich habe da so ganz feste Strukturen für, in die ich da so reingieße. Hast du auch so feste Tagesabläufe? Ist es durchgeplant?
Also ich habe natürlich feste Tagesabläufe, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe keinen Blog-Tag, dass ich irgendwie sage, ich habe Mittwochabend immer Zeit, irgendwie einen Blog-Beitrag zu schreiben. Aber wie ich das versuche zu erklären, ist einfach, dass letztendlich, das ist mein einziges Hobby. Also ich habe nicht großartig andere Hobbys. Also ich gehe noch joggen, aber das war's dann auch. Also und von daher ist die Zeit, die ich quasi habe, verbringe ich dann eben mit Bloggen oder selber Blogs lesen. Und das macht mir Spaß und das geht halt dann auch immer gut zwischendrin. Und ich bin ja auch eher so eine Impulsbloggerin, also es ist ganz selten, dass ich mir wirklich lange Zeit nehme irgendwie, sondern das platzt immer so halb aus mir heraus und dann ist der Artikel schon so im Kopf vorgefertigt und dann dauert es eigentlich nur so lange zu bloggen, wie ich quasi die Worte tippe. Und von daher hat es einfach so an allen Stellen im Alltag Platz. Also oft bin ich halt sehr früh wach. Also ich leide irgendwie unter, ich bin um 5 wach. Ja. Und das ist auch eine super Zeit zu bloggen quasi, bis die Kinder dann um 17:45 oder so geweckt werden müssen.
Ja. Genau. Ja, das kenne ich. Also wenn ich manchmal um 5 aufwache, bin ich auch so, dass ich, das ist eine super, also ich habe dann so eine leichte Schläfrigkeit noch, die dafür sorgt, dass ich nicht abgelenkt bin. Und dann kann ich sehr gut bloggen. Da fällt mir ein zu 5 Uhr, das habe ich noch nie erzählt, ich mache etwas sehr, sehr Nerdiges seit einigen Jahren, ich muss es nur kurz mal loswerden. Und zwar mit 2 Freunden seit bestimmt 6 Jahren gibt es einen Wettbewerb, wer morgens ab 5 Uhr den ersten Punkt im Chat schreibt. dafür haben wir eigene Software geschrieben.
Sehr schön. Ist immer wichtig, die Software zu stützen.
Genau, dafür gibt es eine eigene Software, die das statistisch erfasst. Und also es funktioniert sozusagen so, morgens das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, seit Jahren, ist, ich gehe zu meinem Handy, früher zum Rechner, ich bin froh, dass es mittlerweile auch mit dem Telefon geht, logge mich in dem Chat ein, mache einen Punkt, gucke, ob ich den auch richtig gemacht habe, weil wenn ich ein Komma oder so mache, wird der nicht gezählt. Oder ärgere mich total, wenn jemand gerade das schon vor einer Minute gemacht hat. Und das wird dann jährlich zurückgesetzt. Ich habe leider nur ein Jahr, glaube ich, gewonnen. Ansonsten hat jemand anders gerade seine Glückssträhne. Und das ist aber lustig, weil wir haben alle Kinder bekommen und man merkte an diesem, wer morgens zuerst den Punkt macht, das hat halt was auch mit den Kindern zu tun. Ja, je nachdem, wie viele Kinder du hast und ob das Kind gerade frisch geboren wurde oder nicht und so. Genau. Das ist, glaube ich, das ist so ziemlich das Nerdigste, was ich mache, dieser Punkt morgens irgendwie. Und manchmal schreiben wir auch nichts anderes 2 Wochen lang, außer diesem einen Punkt morgens. so eine Ein-Bit-Kommunikation irgendwie. Genau. Du hast Psychologie und Philosophie studiert. Wo? Das hast du gar nicht geschrieben.
In Bamberg.
In Bamberg.
Ja.
Wie verschlägt es einen nach Bamberg?
Also ich habe in der Nähe dort Abitur gemacht und der Studienplatz wird ja über die ZVS vergeben. Und ich habe als ersten Studienwunsch irgendwie, glaube ich, tatsächlich Berlin angegeben, als zweiten Köln, als dritten weiß ich nicht was. Und ich bin nach Bamberg gekommen, weil das einfach, glaube ich, räumlich am nächsten war. Und im Nachhinein bin ich aber wirklich total froh. Also das ist eine ganz, ganz kleine Uni. Also die ganze Uni ist klein und der Studiengang ist nochmal kleiner. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte in Berlin studieren müssen, da hätte ich, glaube ich, weiß ich nicht, 10 Jahre gebraucht oder so. Und so war das halt sehr schulisch fast schon. Also die kannten einen natürlich alle und es gab eigentlich, glaube ich, bis auf ein Seminar nicht wirklich Anwesenheitspflichten, aber es hatte schon so dieses, ja, wenn ich da jetzt wieder nicht hingehe, das fällt irgendwie schon auf. Mhm. Und ich hatte Lehrstuhl quasi für allgemeine Psychologie war eben auch mit einem Prof besetzt, der einfach ganz großartige Seminare und Vorlesungen gegeben hat und deswegen, also ich bin sehr glücklich, dass ich in Bamberg studiert habe.
Also ich habe ja auch in einer kleinen Stadt studiert, aber von Berlin aus. Also ich wusste dann, dass ich Medienkultur studiere und habe mich dann in Weimar eingeschrieben und bin auch sehr, sehr glücklich. Und das Lustige war aber, als ich mich eingeschrieben hat, meinte meine Mutter zu mir, du, hier gibt's aber auch, wir haben da in den Hackschen Höfen gewohnt mit Blick auf Sophienstraße. Da meinst du, in der Sophienstraße, da gibt's auch sowas. Mhm. Und ich so, ja. So, das war wirklich so ein, ach komm, lass sie mal reden. Und habe dann festgestellt, dass sie einfach sowas von recht hatte, weil Friedrich Kittler da war, einer der großen Medienwissenschaftler, der sozusagen wirklich so 200 Meter hätte ich auch bei dem studieren können, bin aber sehr glücklich, auch in so einer kleinen Stadt studiert zu haben, weil man sich da so gut konzentrieren kann.
Ja, total.
Ja, und ich kenne auch nur Seminare mit 4 Leuten. Ja, also was der totale ist auch sehr anstrengend, weil da kann man sich nicht reinsetzen und so tun, als ob, sondern da musst du wirklich gelesen haben. Ja. Also das ist auch sehr herausfordernd, aber deswegen habe ich auch studiert. Ja. Also das so.
Genau. Ja, also ich hatte das auch speziell in Philosophie, weil also hatten wir, ich habe versucht, das natürlich irgendwie so zu machen. Ich habe so den Leib-Seele-Dualismus als Schwerpunkt in der Philosophie gehabt und da kommt man natürlich an Aristoteles nicht vorbei. Und da hatten wir einen super nerdigen Dozenten, der also keine Ahnung wie viel 1000 Bücher und also das, der hat auch selber geredet wie ein Buch. Also man hätte das sofort transkribieren können und dann irgendwie an einen Verlag schicken. Und der hat auch mit uns in Altgriechisch, also natürlich im Original gelesen. Und das, also ich konnte natürlich kein Altgriechisch, aber der war dann so, na ist egal, das machen wir jetzt. Und der hat das dann so ein bisschen erklärt und dann hat man sich da so durchgequält. Und aber hinterher, also ist es toll gewesen quasi, weil man wirklich eben also für die Sprache so ein Gefühl bekommen hat und auch quasi so für Etymologie und so weiter. Und also meine Quintessenz war dann am Ende, dass ich quasi seit Aristoteles eben auch an der Psychologie eigentlich fast gar nichts getan hatte. Also je mehr man sich damit irgendwie auseinandergesetzt hat, desto mehr hatte ich das Gefühl, okay, so die moderne Psychologie ist eigentlich nicht so wirklich weitergekommen. Und das fand ich dann ganz spannend. Und ich glaube, das hätte ich wirklich alles nicht so mitbekommen, wenn man nicht diesen kleinen Rahmen hatte, wo dann wirklich einer hinter einen steht und sagt, ja komm, auf der einen Seite steht's doch in Altgriechisch und überleg doch nochmal und so. Also
ich hatte ein Philosophie-Seminar, was mich auch sehr geprägt hat. Das hatte ich bei, vielleicht wirst du den kennen, Rüdiger Schmidt-Kripaly, der leitet das Nietzsche-Archiv in Weimar. Und eigentlich war der zentrale Text der Text von Descartes, Ich denke, also bin ich. Mhm. Und was erstmal toll war, am Anfang hat der uns gesagt, dass wir keine Geschichte der Philosophiebücher lesen sollen, weil das ist nicht wichtig. Sondern was er, seine Vorstellung von Philosophie ist, oder nicht seine Vorstellung, er war eben der Meinung, wenn man sich mit einem Text auseinandersetzt, dann das ist Philosophie. Ja? Mhm. Und das war, also der hat das so emphatisch gesagt, ihr müsst nicht irgendwie Aristoteles und hier und da, also nicht so viele, sondern beschäftigt euch mit einem Text. Mhm. Und mit dem hatten wir das Tolle, dass wir dann im Nietzsche-Archiv sitzen durften, in Nietzsches Arbeitszimmer und dort diese Texte lesen. Und ich hatte dort aber, ich habe dann meine erste und einzige philosophische Sinnkrise bekommen, weil wir haben halt diesen Text, ich denke, also bin ich gelesen, in dem es ja darum geht, dass wenn du dich auf das Gedankenspiel einlässt, vielleicht bin ich ja das einzige Wesen und ihr seid alle nur meine Einbildung, du kommst da ja nicht mehr raus. Also, weil es gibt eben keinen Beweis, dass du jetzt hier vor mir sitzt und nicht einfach eine sympathische Einbildung bist. Ja? Und das hat mich bestimmt ein Jahr lang beschäftigt. Ja? Das hat mich ziemlich fertig gemacht. Ja. Das ist einfach, es geht halt einfach nicht. Ja? Du musst dich damit abfinden, dass du sagst, okay, entweder ihr seid eine ziemlich gute Einbildung, ich hoffe aber mal, ihr seid wirklich da.
Irgendwie. Ja, das hatte ich mit sozialkonstruktivistischen Thesen genauso. Also dass man defragmentiert ja quasi so richtig in seinen Haltungen und irgendwann hatte ich dann auch das Gefühl, okay, das ist eigentlich egal, was jetzt wahr ist und nicht wahr ist und so, sondern es kommt ja wirklich drauf an, eben wie man interagieren will und dann... wenn das irgendwie Einbildungen sind, bitte. Wenn ich selber auch nur eine Einbildung bin. Auch okay. Also man muss diese Krise überwinden und dann hat man da wieder eine einigermaßen entspannte Haltung.
Ja, das klingt nach einer ähnlichen Krise. Ja, genau. Genau, aber das war eine schöne Krise. Also wenn man dann da so durch, aber das Spannende ist halt eben, das prägt einen, finde ich, so dann für immer, wenn man so eine Überlegungsprozesse mal irgendwie durchgemacht hat.
Auf jeden Fall,
ne? Also wenn man dann anders halt an Probleme rangeht. Ich meine, im Notfall sage ich jetzt, wenn ich jemanden blöd finde, das ist ja meine Einbildung. Ja. Oder ärgere mich, dass ich mir jemanden so einbilde. Du hast aber geschrieben, dass du wenn ich es richtig verstanden habe, im Rahmen des Studiums du dich noch mit künstlicher Intelligenz befasst hast. Genau. Erzähl mal, was habt ihr da gemacht?
Dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also die Grundidee war quasi, dass die Seele an sich ist ja ein sehr geladener Begriff und deswegen kann man das auch sehr schlecht beforschen und man hat ja auch keine direkten Einblicke quasi darin. Und deswegen war der Ansatz, wenn man etwas programmiert, was sich quasi so verhält, wie man das eben erwarten würde, auch von einem menschlichen Wesen oder von einem beseelten Wesen, dann hat man quasi dort die Algorithmen irgendwie gefunden, die Motivation oder Wahrnehmung oder was auch immer man für ein Teilsystem der Psyche irgendwie da raussuchen möchte, irgendwie repräsentieren. Also dass man sagt, okay, es kann zwar von A nach B irgendwie auch einen anderen Weg geben, aber den Weg, den man dort programmiert hat, der quasi ein einigermaßen vorhersehbares Ergebnis irgendwie bringt, ist dann ausreichend als Erklärung und es ist immer noch viel mehr, als was man sonst irgendwie wissenschaftlich über das große Modell Seele sozusagen rausfinden kann. Mhm. Das war speziell in Bamberg schwierig, das ist ja eine Bischofsstadt und der Lehrstuhl hatte doch irgendwie so den einen oder anderen Brief quasi so Richtung Gotteslästerung und wie kann man sich das anmaßen, quasi sowas wie eine Seele nachbauen zu wollen, das ist was Heiliges und quasi das ist Frevel, das überhaupt nur anzudenken, dass das irgendwie möglich sein könnte. Aber das hat es schon sehr, sehr spannend gemacht und was ich da auch sehr interessant fand, ist, dass es sehr interdisziplinär war. Wir waren ja quasi selber Psychologen und haben uns irgendwie Modelle ausgedacht und das musste ja in Software umgesetzt werden. Das heißt, wir haben auch Informatiker gebraucht, die irgendwie Lust hatten, sich so mit diesen Ansätzen überhaupt auseinanderzusetzen und dann muss man ja Algorithmen finden, die das wiedergeben. Also sowas wie Vergessen oder so. Ist ja nicht quasi banal zu programmieren und da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Modelle und man muss es immer nachjustieren und so. Und wir haben versucht, quasi das praktisch also in Einklang zu bringen, indem wir so Simulationen, also Spiele mehr oder weniger hatten, die einmal eben von dieser künstlichen Intelligenz gespielt worden sind und einmal von richtigen Menschen unter verschiedenen Bedingungen. Und dann haben wir das so gegeneinander gehalten und eben geguckt, okay, Menschen verhalten sich so und so, warum könnte das so sein? Die künstliche Intelligenz hat sich jetzt so und so verhalten und wie bringt man das wieder näher aneinander? Und das war wirklich super spannend und so ziemlich am Ende meines Studiums kam natürlich auch die Idee hinzu, dass man das so auch in, also quasi irgendeine physische Erscheinungsform irgendwie bringen kann und wir haben uns da mit Ingenieuren auch zusammengesetzt und geguckt quasi so, was irgendwie man in kleine Roboter kriegen könnte und so und das war wirklich quasi ein unendliches, super interessantes Feld, was mich letztendlich auch am Studium ans Studium gefesselt hat sozusagen. Also ich habe ja so ein bisschen aus Verlegenheit Psychologie gewählt und eben ohne diesen Prof und ohne diesen Schwerpunkt künstliche Intelligenz, wo ja auch eben aber auch ganz viel so Philosophie ja mit reinkommt, hätte ich das nie zu Ende studiert. denke ich.
Wie kann ich mir denn, also ich habe keine Idee, wie ich mir künstliche Intelligenz konkret vorstellen kann. Ist das ein Programm, was ich starte, was mit mir interagiert oder was macht das?
Also zu dem Zeitpunkt war das so, also es war ein Programm und das hat eine künstliche Umwelt aber auch gehabt, mhm, und hat dann mit dieser Umwelt interagiert. Und vielleicht, wenn ich das mal in einem praktischen Beispiel, ja, quasi, weil das auch ganz interessant war, also es sind natürlich nur Teilsysteme, das war nicht so super komplex, weil quasi das, also wir haben versucht, erstmal uns so Gedanken zu machen über so Grundbedürfnisse. Das heißt, es hatte also sowas wie Hunger und Durst und hat versucht, bestimmte Ereignisse so eben im Sinne von Schmerzvermeidung irgendwie eben ja, zu vermeiden, wie das Wort schon sagt. Und es hat aber zusätzlich eben auch bestimmte Antriebsformen und sowas wie eben Vergessen. Und dann gab es in dieser künstlichen Umwelt eben verschiedene Punkte, wo es eben Nahrung in Anführungszeichen gab und aber auch eben aversive Erlebnisse, also die dann quasi eine Art Strafe für diese künstliche Intelligenz waren. Plus, dass also man dann eben Bedürfnisspeicher hat, die irgendwie leer laufen und die dann wiederum bedeuten, okay, also das setzt dann auch den Prozess in Gang, eben wenn mein Hunger sozusagen, oder also beziehungsweise der Hunger wird ja größer, aber quasi der Nahrungsspeicher nimmt ab, dass das Ding dann irgendwann los ist und gesagt hat, okay, ich brauche jetzt was zu essen. Und in dem speziellen Fall war das so, dass also eigentlich programmiert war natürlich sowas wie, dass es eine gewisse Schwelle nicht unterschreitet, dass man also in lebensbedrohliche Umstände kommt, sondern dass man versucht, einen gewissen Pegel irgendwie an Energie, ist es ja letztendlich, zu halten. Und diese spezielle Form von künstlicher Intelligenz hat sich total seltsam verhalten. Die saß dann, also wenn man sich das so vorstellen mag, ganz lange in ihrer Ecke, bis alle Speicher fast quasi komplett leer gelaufen waren und ist dann wie verrückt losgerannt und hat versucht, sich was zu essen zu besorgen. Also wirkte so ein bisschen neurotisch. Und man kann ja dann wirklich so diese ganzen Protokolle irgendwie angucken. Und wir haben dann irgendwann rausgefunden, dass es wirklich darauf basierte, dass sie sich falsch erinnert hat. Also sie hat, also die hatte so einen Vergessensalgorithmus und auch quasi einen, der auch möglich macht, eben sich falsch zu erinnern, also Sachen anders zu verknüpfen, als sie eigentlich sozusagen in der Realität da waren. Und die hatte im Protokoll stehen, dass eben vor dem großen Energieauffüllungsdings halt ein sehr aversives Schmerzerlebnis ist. Und deswegen hat die ganz lange versucht, das geht ja noch so ungefähr, ich habe ja noch so ein bisschen Energie, bis es dann wirklich nicht mehr ging und es dann wie irre dahin, um den Schmerz quasi kurz zu halten und den Energiespeicher wieder aufzufüllen. Nur eben war da kein aversives Erlebnis, was dann als Außenbetrachtung halt sehr seltsam aussieht.
Das ist ja super spannend. Die Umwelt, war das was Dreidimensionales oder einfach nur eine Software-Umwelt?
Eine Software-Umwelt. Ja, also da gab es nichts zu sehen. Früh. Also genau. Das ist, glaube ich, noch in Turbo Pascal oder so programmiert worden. Also ja.
Und habt ihr dies die ganze Zeit laufen lassen oder hat man das immer so iterativ mal so 5 Minuten laufen lassen?
Also wir hatten, glaube ich, tatsächlich eine, die ganze Zeit gelaufen ist, wo aber irgendwann das ganze Verhalten überhaupt nicht mehr nachvollziehbar war. Und aber der Regelfall war tatsächlich eben dieses Szenario innerhalb dieser Spiele, die auch eine begrenzte Zeit hatten, quasi so lange, wie wir die Leute davor gesetzt haben, auch diese künstliche Intelligenz da der Sache sozusagen auszusetzen.
Und was waren das für Spiele?
Das ist echt ganz schön lange her.
Ja, ungefähr.
Ja, ja, so also das waren wie so, also ich habe irgendwas nur mit Atomkraftwerken in Erinnerung, damit man, also man musste so bestimmte Sachen irgendwie machen, damit die irgendwie stabil laufen und wenn man das eben nicht nach, also man musste auch selber rausfinden, wie das funktioniert und wenn man das eben nicht getan hat, dann kam das irgendwie immer zu diesem Super-GAU sozusagen, der dann Schaden verursacht hat. Also es war wirklich so ganz einfache so wenn, dann und irgendwie drei Faktoren so ungefähr. Also nichts Komplexes. Aber ja, also ich weiß auch gar nicht, wie sich das Projekt so weiterentwickelt hat, aber ich fand es wirklich einen super spannenden Ansatz, Reproduzierbares sozusagen auch zu versuchen.
Und baut man dazu, auch wenn man weiß, woraus es besteht, irgendeine Form von Beziehung auf?
Auf jeden Fall, das merkt man ja auch schon, wie ich rede. Also dass das quasi ist es ja kein S, sondern also die hieß ja Psi und die hatten auch unterschiedliche Nummern und eben diese, die die ganze Zeit lief, die, also da hatte ja jeder im Lehrstuhl irgendwie quasi ein Verhältnis mehr oder weniger zu. Und das kennt man ja auch von Tamagotchis oder so. Also also mir geht das so, vielleicht sind da Leute irgendwie total immun gegen, aber selbst zu unserem Furby zu Hause, also man redet ja dann auch mit dem irgendwie und weiß
redest
ja schon.
Redest du mit dem, wenn du alleine bist?
Noch nicht. Wobei ich habe schon mal, noch habe ich nicht mit ihm geredet, wenn wir alleine waren.
Ich glaube, Tamagotchi muss man noch ganz kurz erklären. Das war in den 90ern. Ja. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es immer noch Tamagotchis gibt.
Gibt jetzt
in,
noch,
ja. 90ern. Mhm. Okay, da muss man gar nicht so gehen. Einfach ein Schlüsselanhänger, auf den so ein LCD-Spiel lief, was eben ein kleines Wesen war, das man füttern musste, mit dem spielen musste und aufpassen musste, dass es nicht stirbt.
Mhm, genau.
So. Mhm. Ist eure Intelligenz verstorben?
Also die konnte sterben, ja.
Krass. Also ich wusste... Ich hatte keine Vorstellung, also ich kenne mich ja mit jetzt so Informatikthemen eigentlich ganz gut aus, aber künstliche Intelligenz ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich überhaupt gar nicht auskenne. Ich weiß noch, ich habe in der Schule, da musst du 16 gewesen sein, hatte ich mir eingebildet, dass ich als Schulprojekt mache, ein intelligentes Chatprogramm zu entwickeln. Der Hintergrund war, das habe ich glaube ich schon mal erzählt hier, dass ich in einer Mailbox gechattet habe, wochenlang mit einem Mädchen und irgendwann festgestellt habe, dass es ein Chatprogramm war, mit dem ich geflirtet habe. Das war so meine erste wirklich peinliche Online-Erfahrung. Und zwar ist mir das irgendwann aufgefallen, weil ich dachte, die kann nicht die ganze Zeit die Telefonleitung blockieren, so wie das früher war. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, was 1+1 ist und da antwortete sie dann nicht drauf. Auf alle anderen Fragen hatte sie gute Antworten. Und dann dachte ich mir, ich mache auch so ein Chatprogramm und weiß, dass ich damals dachte, na, so ein Chatprogramm, das muss ja Bescheid wissen über die Welt. Und dann dachte ich mir, ich müsste dem also beibringen, Brot ist was zu essen, Milch ist was zu trinken. Und dann habe ich nach einem Buch gesucht, das Objekte kategorisiert. Mhm. Und da weiß ich noch, da war ich immer in der Amerika-Gedenkbibliothek und habe festgestellt, irgendwie ganz schockiert, dass es ja gar keine Einordnung der Welt gibt. Mhm. So, und das war halt spannend, aber zu was für ein Gedanken man plötzlich kommt, wenn man sich damit halt künstliche Intelligenz. Und das Einzige, was ich gefunden hatte, war so ein Warenkatalog für Kaufhäuser, wo das so ein Bestellkatalog, der war so hierarchisch aufgebaut. Das war sozusagen das Einzige, was ich so gesehen habe, was so für mich so Sinn gemacht hätte, das einer künstlichen Intelligenz zu geben, damit die so ein Baumsystem hat irgendwie. Und natürlich gab es nie eine Zeile Code dazu, aber die Beschäftigung damit war auf jeden Fall.
Aber das sind, glaube ich, wirklich halt die Ansätze, also wo man anfängt und also was du gerade beschrieben hast, hat mich an die Eliza, weiß nicht, ob die dir was sagt, von Josef Weizenbaum erinnert. Und das war auch der große Kontrahent meines Professors, weil mein Professor quasi gesagt hat, das ist eben keine künstliche Intelligenz, sondern das ist ja ein gewisser Algorithmus, der immer auf die gleiche Art und Weise irgendwie reagiert. Aber das Schwierige daran ist ja tatsächlich die Seelenzuschreibung der Leute, die eben mit Eliza kommunizieren.
Ja.
Also da ist der Algorithmus letztendlich ja nur immer wieder aufzugreifen, was jemand auch schon gesagt hat und das irgendwie umzuformen oder halt so Triggerfragen auch immer wieder zu geben. Und wenn ich mich richtig erinnere, also das war ja glaube ich eher auch Ende 70er Jahre, dass wenn man den Leuten die Wahl gelassen hat, mit Eliza zu sprechen oder mit einem wirklichen Psychotherapeuten, dass sie sich in der Regel halt sehr gerne für Eliza auch entschieden haben und sich aber nicht eben wegen der Anonymität, sondern tatsächlich aus diesem Gefühl heraus, die versteht mich total gut.
Genau, also kann man nochmal kurz sagen, also Josef Weizenbaum, berühmter deutscher Computerpionier, kann man fast sagen, der ist vor 3 Jahren oder so gestorben.
Ja.
Der hat das Programm Eliza, ich glaube auch in den 70er Jahren vorgestellt. Das war ein, muss man sich vorstellen, wie ein Chatprogramm, das eigentlich nichts anderes gemacht, also hauptsächlich nichts anderes gemacht hat, als jeden Aussagesatz, den man ihm eingegeben hat, in eine Frage umgewandelt hat. Mhm. Das Ganze wurde einem vorgestellt als, ich glaube sogar als Therapeut oder mhm. als Gesprächspartner. Mhm. Und die Leute, die mit Eliza gesprochen haben, wussten nicht, dass es kein Mensch ist. Mhm. Das heißt, die haben damit gesprochen und da hat man einfach, ich glaube, die Standardfrage war, wie geht's dir oder so. Mhm. Und dann sagt man irgendwie gut und dann fragt sie, warum. Und dann sagt man, weil die Sonne nicht scheint. Dann fragt sie, warum scheint nicht die Sonne. Und darüber kommt man tatsächlich, das war Englisch, weil im Englischen geht das auch besser als im Deutschen. Und das Besondere genau an diesem Programm ist, dass es in der Lage ist, gewesen ist, Menschen vorzugaukeln, Mensch zu sein. Mhm. Das war sozusagen so dieses Besondere. Und da kann man natürlich viel philosophisch drüber diskutieren, ja, auch wie bei euch dann. Ne? Also ist das jetzt eine künstliche Intelligenz oder nicht?
Ja, das ist halt dieser klassische Turing-Test letztendlich. Ja. Ne? Und dass man sagt, das ist völlig ausreichend, wenn man also ein Seelenleben attribuiert, um davon auszugehen, dass es wirklich eins ist. Ja. Und das sind wieder halt diese Punkte, wo man sich so philosophisch völlig zerfasern kann, weil ich habe das zu der Zeit auch total gerne gemacht, also als Ansatz, wenn Leute das so völlig unsinnig finden, wirklich zu sagen, naja, also man kann, wenn ich jetzt sage, ich bin Android und ich kann das irgendwie beweisen, dann ist meine Seele jetzt plötzlich nicht mehr da, die du mir irgendwie vorher zugeschrieben hast und so. Also, und das sind ja bis heute quasi so die Diskussions- und Denkansätze irgendwie in dem Thema künstliche Intelligenz. Und also so richtig prickelnd weiter ist man da, glaube ich, nicht gekommen, aber ja, also ich halte es zumindest aber eben für so Teilsysteme in der Psychologie ein super Ansatz, einfach da mal auch anders weiterzukommen, weil letztendlich, wenn man empirisch forscht in der Psychologie und das eben über Quantität macht, dann kriegt man so allgemeine Aussagen, dass man sich denkt, für was ist da jetzt eigentlich Geld ausgegeben worden, weil am Ende kommt sowas wie, wenn man sich ärgert, dann steigt der Blutdruck und dann denkt man, super Forschungsprojekt, vielen Dank.
Ich finde eine psychotische künstliche Intelligenz, die fast verhungert, ehrlich gesagt, auch spannender. Ich hatte eben das mit dem Turing-Test dann erinnert. Beim Turing-Test geht es eben darum, ob man jemandem glaubhaft machen kann, ob ein Programm einem Menschen glaubhaft machen kann, ob es ein Mensch ist oder ein Programm. Dass sich das umgedreht hat in den letzten Jahren, weil wir die ganze Zeit diese Captchas lösen müssen, weil uns fragen, also wir müssen als Menschen mittlerweile Computerprogrammen nachweisen, dass wir ein Mensch sind, was sehr lustig ist, das hat sich umgedreht. Also da kann man auch sehr lange drüber nachdenken, was das eigentlich aussagt, dass ich sagen muss, ich bin wirklich ein Mensch, ich bin kein Programm und fünfmal irgendwelche komischen Bilder irgendwie eingeben muss. Und der einzige Grund auch nur ist, weil die anderen Programme das noch nicht gut genug können. Irgendwie. Das wird wahrscheinlich immer schwieriger werden, einem Programm nachzuweisen, dass man selber kein Programm ist. Hast du denn den Film Her gesehen?
Ja.
Was sagst du denn dazu als KI-Expertin?
Ich fand den sehr, sehr gut, weil genau da diese Grenzen ja so verschwommen sind. Also von dieser Erkenntnis, das ist zwar was Künstliches, aber die Interaktion fühlt sich so echt an, dass es am Ende quasi überhaupt keine Rolle mehr spielt, also zumindest eben aus Sicht des Menschen. Und der interessante Dreh war ja dann daran, dass es aber für die künstliche Intelligenz dann am Ende nicht mehr interessant genug ist, eben mit dem Menschen zu interagieren. Also ich fand das wirklich ganz spannend und auch nachvollziehbar dargestellt, also weil ich das aus eigener Erfahrung einfach kenne, dass so Seelenzuschreibung oder Personifizierung und so, das passiert bei mir einfach sehr, sehr schnell. Und wenn das einen gewissen Komplexitätsgrad annimmt, dann fällt es mir auch wirklich schwer, da noch rational zu differenzieren.
Das ging mir auch so. Also ich habe auch Her gesehen und habe mich sehr wohl gefühlt irgendwie bei dem Film, weil der Film das geschafft hat, eine persönliche Beziehung zu einem Computer oder einem Programm nicht als witzig, haha, guck mal den an, darzustellen, sondern auf einer Ebene reflektiert hat, wo ich dachte so, wow, ach so, genau, es gab eine Szene, die fand ich sehr wichtig, und zwar für mich war die wichtigste Szene in dem Film, als er mit seinem Telefon da sitzt und gerade mit Her redet und neben ihm sitzt ein kleines Mädchen und irgendwie seine Nichte oder irgendwie sowas und fragt ihn, was machst du da? Und da sagt er sowas wie, das ist meine Freundin oder ich rede mit meiner Freundin und das Kind sagt einfach, okay. So, und damit ist die Situation gegessen und da dachte ich so, ja, also weil Kinder ja so anders damit aufwachsen. Aber ich kenne das auch von meinen Kindern, die unheimlich gerne mit Siri kommunizieren.
Ja, das haben wir auch.
So. Und lange philosophische Debatten und letztens hat meine Tochter gebeten, dass sie mein Telefon haben kann. Muss man einfach nur lange auf den Knopf drücken, dann kommt Siri. Und dann hat sie gesagt, Siri, woraus bist du gemacht? Und ich dachte so, boah. Was für eine krasse Frage. Ne? Ja. So. Und sie weiß das, ich hab ihr das halt auch erklärt, weil sie manchmal, also die Kinder manchmal Schwierigkeiten haben, weil sie fragen zum Beispiel, Siri, wann kommt Mama nach Hause? So. Und dann muss ich denen halt erklären, was Siri weiß und was Siri nicht weiß und warum sie das weiß und dass sie eben ein Programm ist mit einer menschlichen Stimme. So. Und ich merke aber, wie das bei den Kindern arbeitet, aber auf einer Normalitätsstufe, wenn ich das vielen älteren Leuten erzähle, die zeigen mir alle einen Vogel, wie ich nur die Kinder mit dem Computerprogramm reden lassen kann. Mhm. Und ich sage, entschuldige, das ist einfach, das ist für die Normalität, für die lernen das jetzt damit umzugehen und verhandeln da auch gerade so soziale Dinge irgendwie aus damit. Ja. Ne? Oder wenn ich eben sage, Siri, sag mir, wann meine Frau nach Hause kommt, das ist halt auch merkwürdig, oft das so einer Frauenstimme auch noch zu sagen. Mhm. Die sagt dann so, okay. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das in 10 Jahren ist. Mhm. Also ich glaube, das wird wirklich noch spannend. Das einzige Schwierige finde ich, dass es draußen halt irgendwie blöd ist. Also es ist irgendwie, man kommt sich noch blöd vor. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du das machst. Mhm. Ich diktiere viel, wenn ich unterwegs bin, so Nachrichten. Und oder sag auch, erinnere mich morgen an das und du wirst, es ist immer noch so wahrscheinlich wie vor 15 Jahren mit dem Handy draußen rumlaufen.
Genau, ich wollte das sagen. Ich kann mich nämlich genau an den Moment erinnern, wo ich ein Handy hatte und es hat das erste Mal geklingelt. Und also meine erste Reaktion war totale körperliche Panik und ich habe einen roten Kopf gekriegt und so und dachte so, Gott, ich muss da jetzt ran und dann muss ich öffentlich irgendwie Hallo da rein sagen und so. Ich glaube, man, also dass je mehr man das sieht, auch bei anderen, desto sorgloser geht man da auch mit um. Und wir sind halt so eine quasi Generation, wo das so noch eine Vergangenheit ohne gibt. Und ich glaube, für unsere Kinder wird das gar kein Thema mehr sein.
Ja, und ich bin auch gespannt, was mit uns in 30 Jahren ist. Wenn man so dann irgendwie im Alter, was ja, das ist ja ein Thema oft, Alter und Einsamkeit, wenn man irgendwie im Altenheim ist oder so. Ja. Da bin ich wirklich ehrlich gespannt, was solche Sprachsysteme dann für eine Rolle spielen werden.
Und das Lustige ist, also ich habe das irgendwo in meinem Profil auch mal geschrieben, dass ich irgendwie hoffe, wenn ich alt und einsam bin, dass es dann Androiden gibt, die man halt so im Haushalt auch hat, weil mir würde das völlig reichen. Also ne, bevor man, also ich finde diesen Gedanken, wirklich dieses Keinen zum Interagieren zu haben und einsam zu sein im Alter, gerade wenn man dann auch körperlich eingeschränkt ist und dieser ganze Handlungsraum ja immer enger irgendwie wird, finde ich schrecklich. Und also ich kann mir das, wenn man das immer in Japan sieht mit diesen Pflegerobotern und so, wo alle sagen, oh Gott, und es ist so kalt und irgendwie, denke ich so, nee, das ist eigentlich total okay. Und wenn es irgendwann ist wie in dieser schwedischen Sendung, wie hieß die Serie, Real Humans oder so, dann bin ich gesehen, total glücklich mit meinem Androiden. Und
Also ich glaube halt, was halt irgendwie wichtig ist, dass halt irgendetwas dabei ist, wie Humor, keine Ahnung. Also irgend sowas braucht es halt. Das hat auch schon Siri. Also wenn man Siri oft genug fragt, erzähl mir einen Witz, dann erzählt Siri einen Witz. Mhm. Und wenn man oft genug fragt, erzähl mir eine Geschichte, dann kann sie eine 3 Bildschirmseiten lange Geschichte erzählen. Mhm. Und da wird es dann wirklich spannend, also wenn sowas kommt, also wenn so eine schnippische Antwort kommt. Und also wir haben jetzt gelernt, was in 10 Jahren alles so technisch passieren kann. Deswegen bin ich da auch gespannt und mir geht das auch so, dass ich das erstmal nicht für das Ende des Abendlandes halte, wenn wir mit Maschinen reden werden. Ja. Also wir haben ja auch vor 200 Jahren gelernt, unsere Gedanken Papier anzuvertrauen, diesem schweigsamen Etwas. Mhm. Ja, das würde ja heute auch jemand sagen, wie toll das ist, Kultur. Deswegen bin ich da auch eher optimistisch. Mhm. So. Ein tolles Thema. Du hast vorhin angesprochen, dass du gerade an einem Buch arbeitest. Mhm. Kannst du da ein bisschen mehr schon zu sagen?
Ja, also das ist relativ banal. Das sind quasi Geschichten aus meinem Blog irgendwie, die sich schon konzentrieren auf also diese Kindergeschichten. Ich schreibe ja nicht nur Kindergeschichten, aber es ist ja jetzt in den letzten 10 Jahren, die ich quasi mit Kindern irgendwie lebe, so ein Archiv auch gewachsen. Und das ist eine überarbeitete Auswahl dieser Geschichten direkt aus dem Blog und nochmal ein bisschen geordnet nach so klassischen Themen wie irgendwie, dass man irgendwann auch merkt, dass gar nicht die Kinder so anstrengend sind, sondern auch andere Eltern zum Beispiel oder die unterschiedlichen Altersphasen und so weiter.
Ja. Ich finde, ich glaube auch andere Eltern sind eigentlich immer so, ich hasse ja andere Eltern. Also natürlich nicht, aber so auf Spielplatz und so, das ist alles für mich immer die Hölle irgendwie. Da gibt es auch so, ich weiß auch nicht, das ist so, es hat immer sowas von Konkurrenz oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich bilden sich das alle nur ein und eigentlich ist das gar nicht so. Und das liegt natürlich auch am, ich habe keine Ahnung, jedenfalls andere Eltern sind meistens das Anstrengendste. Ja. Ich war aber letztens auch auf einer, meine Tochter kommt ja bald in die Schule, musste ich auf lauter Elternabende. Und als dann das Thema Evolutionstheorie fiel, war ich kurz davor, irgendwie, weiß ich nicht, Amok zu laufen oder so, weil dann wirklich da die Menschen in meinem Alter so gesagt haben, ja, also zur Evolutionstheorie, ich glaube nicht, dass wir von Affen abstammen. Und dann wollte ich schon aufspringen und sagen, das sagt sie ja auch gar nicht. Niemand sagt, dass wir vom Affen abstammen. Das ist falsch. So, aber dachte ich mir, okay, gut, das ist so. Und dann kam, es war ein Argument, für mich sind Tomaten nicht nur rot, sondern auch, es gibt auch grüne Tomaten. Das waren dann irgendwie so, da ging es immer darum, es gibt ja noch weitere Möglichkeiten. So, und dann saßen ganz viele und es war halt nicht nur eins, sondern da waren vielleicht 50, 60 Eltern und 20 davon haben halt alle die Evolutionstheorie so, als gäbe es die überhaupt nicht. Mhm. Und dann dachte ich, boah, mit anderen Eltern unterhalten, echt.
Ja, ja, das ist schon, ich habe mir nicht überlegt, wie das sein könnte, quasi auf Elternabende zu gehen. Man geht ja einfach auf einen Elternabend, weil man dann da irgendwie eingeladen ist. Und ich habe das so, glaube ich, dreimal gemacht und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also ich kann da nicht nochmal hingehen, das musst du jetzt machen, weil das, also ich habe noch nie so einen Stress empfunden. Also auch beruflich nicht in den schlimmsten Sitzungen, nicht irgendwie mit den Deadlines und weiß ich nicht was, aber weil das einfach so, also einmal die Themen waren für mich so Sachen, da kann man irgendwie innerhalb von 10 Sekunden eigentlich einen Haken irgendwie hintersetzen.
Ja.
Aber bei uns geht es immer so ganz viel um das also das sich wohlfühlen in der Gemeinschaft. Und da kann das gerne sein, dass es sind quasi 20 anwesend und 19 Leute haben irgendwie eine Meinung. Und dann wird trotzdem noch eine Stunde diskutiert, weil eben diese eine Person muss irgendwie entweder einwilligen oder die 19 Personen müssen quasi ihre Meinung an die eine Person, die irgendwie eine Gegenposition hat, anpassen. Und das war für mich total bizarr, weil bei diesen ausufernden Diskussionen habe ich irgendwann halt gesagt, na lass uns doch einfach abstimmen. Und dann gucken einen plötzlich 5 Eltern an und sagen, das ist doch Diktatur. Und ich so, das ist nicht Diktatur, das ist Mehrheitsprinzip und das ist eher Demokratie. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Diskussion oder auch Dinge, die ich wirklich unerträglich finde. Es gibt ja immer wieder so diese Themen wie irgendwie das Catering. Also unsere Kita ist so klein, dass sie nicht selber kochen. Wo es dann darum geht, dass es, also die wollen alle Bio, aber keiner will irgendwie 2 Euro mehr im Monat zahlen. Und also da ist dann bei mir wirklich so ein Punkt erreicht, wo ich denke, es gibt einfach, also das ist so nicht durch Argumente zu lösen und auch quasi durch Tricks nicht. Wenn du dann 3 Eltern hast, die diese 2 Euro nicht zahlen wollen und man sagt, komm, wir wollen eigentlich alle Bio essen und ich zahle gerne die 6 Euro da, dann ist plötzlich dieses, ja, aber dann stellt man sich so quasi als Bonze hin, der jetzt für alle zahlt und denkt doch mal an die Leute, die nicht und wie die sich fühlen, wenn du und so und du denkst, und du wolltest gar nichts Böses, du wolltest eine pragmatische Lösung, dass die Kinder Bio-Essen haben können und alle sind quasi glücklich und also das ist so irrational, also zumindest in meiner Auffassung, dass ich wirklich immer das Gefühl hatte, ich kann da auch keinen Kaffee trinken, weil wenn man dann noch physiologisch irgendwie zusätzlich erregt ist, dann irgendwie nimmt es kein gutes Ende, sondern ich trinke da meinen Pfefferminztee und lehne mich irgendwie zurück. Also jetzt ist auch nicht mehr so schlimm, aber also es war eben ganz am Anfang, wie die Kita auch noch neu gegründet war, gab es einfach so ganz viel Diskussionsbedarf.
Ja, also für mich ist ja immer bei Elternabend in Kindergärten oder sagen wir mal Kindereinrichtungen fängt für mich der Stress an, wenn man auf diesen Kinderstühlen sitzen muss. Das ist für mich, da ist für mich schon die Laune im Keller. Ich bin wirklich nicht schmal und dann sitzt man da auf so einem kleinen Ding, wo ich dann vorher denke, so, na, hält der dich aus irgendwie? Und dann sitzt du da so ganz zusammengekauert und mir geht das auch so, also ich bin jetzt halt auch so, ich arbeite ja so in Startups, die in der Regel immer sehr pragmatisch arbeiten. Da finden auch wenig Meetings statt, sondern man trifft sich kurz, zack, 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 in 5 Minuten stehend am besten. Bespricht
genau,
man
wir
was,
haben auch ne? Stand-Ups.
Genau, Stand-Ups stehend und dann wird das da durchgepeitscht und dann sitzt man da und weiß, man muss jetzt hier 3 Stunden oder so ausharren bei Dingen, die man genau in 15 Minuten sprechen.
Oder halt Themen mit denen man gar nichts anfangen kann. Ja. Wir hatten mal den Vorschlag, ob die Kinder nicht jetzt also essen nach Farben. Das geht ja bei Rot und Grün geht das ja noch relativ, aber was ist in der blauen Woche irgendwie, wenn nicht gerade Blaubeeren irgendwie saisonal angeboten werden, was sollen die dann essen? Rotkohl oder es ist ja dann Blaukraut. Ja. Und das sind dann wirklich so Momente, wo man dachte, okay, das wird mal so angesprochen und dann muss jeder sich dazu äußern irgendwie und ich dachte dann nur so, okay. Nein, die sollen ganz normal essen.
Ich finde Essen nach Farben finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ich denke, ich werde das mal bei uns mal vorschlagen.
Genau, bring es mal ein. Ja.
Also ich stelle mir natürlich auch die Frage, bei allen, mit denen ich mich über Elternabende unterhalten, finde alle Elternabende schlimm. Das heißt wahrscheinlich, die schlimmen Eltern sind immer die anderen.
Ja, natürlich.
Und die anderen sitzen jetzt ja auch gerade alle zu Hause und sagen sie und alle. Also vielleicht sollte man das auch mal einfach mal auf einem Elternabend thematisieren. Sagt mal, findet ihr Elternabende eigentlich auch alle so schlimm? Vielleicht muss man mal so eine... Vielleicht muss man mal so eine Aussprache machen irgendwie. Ja. Das ist, vielleicht sollte ich das mal anregen. Ja, weil alle meckern über Elternabend. Ich habe noch niemanden erlebt, der das irgendwie...
Hey,
das
mit abends wieder Elternabend, juhu.
Genau. Wir hatten wegen des Buchprojekts, waren wir drauf gekommen. Und wie kriegst du das zeitlich hin? Also ich kenne ja Texte schreiben, ich will ja eigentlich eine Dissertation, oder ich bin ja eigentlich bei einer Dissertation, aber daran zu arbeiten ist für mich super schwierig.
Das ist auch tatsächlich so zwischendurch und auch der Grund, warum ich in letzter Zeit so wenig blogge. Also das geht einfach auf die Zeit dann letztendlich. Weil eine Zeit lang, also habe ich mindestens irgendwie 2 Beiträge pro Woche, denke ich, gebloggt, aber das hat jetzt einfach dafür abgenommen.
Ja, genau, das geht mir auch so. Also dass ich... Ich habe auch manchmal diese Impulsblog-Beiträge, das sind immer die besten, die so rausplatzen.
Ja, aber ist interessant, oder? Also weil ich denke dann, das war jetzt wieder nicht so differenziert und aber irgendwie wahrscheinlich hat das schon was mit Authentizität zu tun. Ja. Und also ist auch meine Erfahrung, dass diese etwas rausgeplatzten Beiträge immer am meisten gelesen und geteilt werden. Und
lässt du die reviewen? Hast du jemanden, der die kontrolliert?
Ganz, ganz selten. Also beispielsweise bei den Themen, die jetzt zum Beispiel die Paarbeziehung angehen, habe ich meinen Mann immer lesen lassen, ob das für ihn okay ist. Wobei ich ja nie 1:1 was schreibe, sondern mir geht es ja wirklich um die Geschichte an sich und irgendwie auch oft um eine Pointe, die mir irgendwie halt natürlich aus der Realität irgendwie in die Hände gespielt worden ist. Aber die Leserinnen und Leser haben manchmal schon Probleme, das zu erkennen und ich möchte nicht, dass sich dann jemand, der da irgendwie mit involviert ist, unwohl fühlt. Und deswegen, da habe ich das immer meinem Mann gezeigt und habe gesagt, guck mal, ist das okay für dich? Es hat halt eine andere Außenwirkung, als quasi wir als Paar ja natürlich haben oder er als Person. Und das sind aber eher die Ausnahmen, wenn es wirklich um konkrete Personen geht, die jetzt natürlich nicht genannt werden, aber es gibt wirklich viele, die jetzt schon seit 10 Jahren mitlesen, die das einfach zuordnen können, wer da gemeint ist und selbst da.
Ja, ich habe, also bei mir ist es anders. Ich blogge ja auch andere Sachen eher als du. Ich blogge ja oft kritisch. Also für mich ist ja Bloggen auch ein, ist ja anders. Im Podcast bin ich immer sehr freundlich. Das ist für mich ein freundliches Medium, wo man miteinander redet. Und Bloggen ist für mich ein kritisches Medium. Also so benutze ich das. So. Die Reaktionen darauf sind natürlich oft, sagen wir mal, viele Leute fühlen sich dann angegriffen und so. Und deswegen lasse ich aber viele Blogartikel von 1 oder 2 Personen nochmal lesen. Mhm. Das ist manchmal dann auch echt müßig, dann da durchzugehen. Und das sind dann so Diskussionen darüber, ist das ein Argument, was ich vortrage, oder ist das was Persönliches? Mhm. Ja, ist das ein persönlicher Angriff? Weil das will ich eigentlich nicht. Ne? Ich will ja nicht persönlich jemanden irgendwie anpaulen oder so, weil davon habe ich auch nichts. Und das war für mich ein langer Lernprozess, weil am Anfang war das natürlich schlimm, wenn jemand deinen Blogartikel vorher liest und sagt, naja, das ist so, und erstmal mit dieser Kritik umgehen zu können und so. Und mittlerweile kann ich da sehr gut mit umgehen, so, also jemandem Text zu geben und der sagt da, und dann gehe ich da nochmal drüber oder auch nicht,
wenn oder
ich
dann
sage,
nicht,
oder auch nicht, das kann ja auch sein, ich sage, nee, ich will das so. Wobei meistens ist es dran, also, ich merke, dass mir das gibt so eine gute Stärkung. Also wenn ich weiß, das haben noch ein, zwei Leute vorher gelesen, dann weiß ich, egal was jetzt für Kritik kommt, da kann ich schon besser mit umgehen, weil ich nicht in diesen Selbstzweifel gerate irgendwie. Das zumal war jetzt gestern gerade, weil ich gestern gerade, worüber habe ich geschrieben? Haben wir gerade noch drüber geredet?
Über
Glücksbärchis. Oh mein Gott, genau. Über Glücksbärchis und Struwwelliese und was wir von unseren Kindern nicht zum Vorlesen geben. Und weil da ist dann schon damit so, und ich habe Pegida und AfD erwähnt, da ist dann schon klar, was dann so für Kritik vorgetragen wird. Und deswegen ist es dann da wichtig, bestimmte Sachen irgendwie einzuhalten. Und ich hatte eigentlich zum Beispiel einen Blogartikel noch über weiße alte Männer in Feuilletons geschrieben und so, nachdem man sagt, komm, mach das alles raus. Das ist alles viel zu, es lenkt ab und ist auch schon wieder zu viel zu persönlich. Und so ist es dann irgendwie rund geworden. Jetzt kommen wir aber auf mein Lieblingsthema heute, worauf ich mich die ganze Zeit freue, mit dir zu sprechen. Wir haben ja, ne, ich habe ja so eine Standard-Mail, die ich immer den Gästinnen schicke. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und du hast gesagt, du hast mal beim Wegdienst der Telekom gearbeitet.
Ja.
So. Und jetzt erzähl mal nochmal, was macht genau der Wegdienst der Telekom? Und erzähl mir bitte eine Anekdote.
Also das ist ganz banal. Leute rufen an, weil sie geweckt werden wollen. Und man kann sich dann entscheiden, ob man von einer Computerstimme geweckt werden möchte oder persönlich geweckt werden möchte.
Ja.
Und die Leute, die eben im Wegdienst arbeiten, nehmen diese Anrufe entgegen, geben die ins System ein. Und wenn man eben persönlich geweckt werden möchte, und das ist innerhalb der Schicht, dann ruft man eben die Leute an und weckt die und wünscht denen guten Morgen.
Mhm.
Das war für mich total rätselhaft, wer diesen Dienst in Anspruch nimmt. Also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwie da einen Bedarf über 10 Leute in Deutschland quasi pro Monat gibt. Aber wir waren ein Team von 6 Leuten pro Schicht.
Mhm.
Und es gab, glaube ich, noch 2 andere Standorte. Also, und wir haben wirklich die ganze Zeit quasi Anrufe entgegengenommen.
Ja.
Das Zweite, was mich so gewundert hat, das ist ja relativ teuer, also ich habe das nicht mehr im Kopf, aber es war sowas wie 1 Euro, wenn man vom Computer geweckt werden will und 3 Euro, wenn du persönlich geweckt werden willst, und man fragt sich, warum kaufen sich diese Menschen keinen Wecker? Also dieses persönliche Wecken war ja auch wirklich nicht, dass man sich für jeden was Schönes ausgedacht hat, sondern da gab es auch einfach so einen runtergeleierten Spruch. Und da konnte ich das noch so halb nachvollziehen. Das waren oft ältere Leute, also auch, das war super interessant halt, also eben ältere Leute, von denen man auch denkt, die haben eigentlich nichts so zu tun, die waren schon lange in Rente und so, die sich aber zu einer bestimmten Uhrzeit eben wecken lassen wollten und die einfach Angst hatten, den Wecker nicht zu hören.
Ja.
Und die haben dann immer gesagt, die möchten eben persönlich geweckt werden. Und man soll halt sehr lange klingeln lassen, weil die schon schwerhörig waren oder eben einen sehr festen Schlaf hatten oder so. Und dann hat es denen, glaube ich, einfach eine Form von Sicherheit gegeben. Die waren meistens nach dem 3. Klingeln sowieso auch dran. Aber es hat sie quasi entlastet, so dieses, ich könnte den Wecker irgendwie überhören. Aber dieses Ding eben, sich von einer Computerstimme wecken zu lassen und wirklich als regelmäßiger Dienst, gegenüber, ich kaufe mir halt einmal einen Wecker, das also hat sich mir quasi all die Monate nicht erschlossen.
Müsste sich das dir jetzt aber nicht erschließen, nachdem wir gerade über künstliche Intelligenz geredet haben?
Ich überlege mal kurz.
Ja. Ich würde sagen, es ist ein Bruch in deiner Argumentation, fällt mir
ja
gerade auf.
Ja, aber erklär mal warum. Also weil du interagiert ja nicht. Also du kriegst ja einfach.
Ich kenne das Telefonat
genau,
nicht.
Genau, also das klingelt und dann quasi gehst du ran und dann kommt eben so ein automatischer, so irgendwie, es ist 6.50 Uhr, sie wollten geweckt werden, wir wünschen ihnen einen schönen Tag, Klick. Also,
oh Gott, ist auch traurig.
Das ist schon traurig, ja.
Beschreib mal kurz, also du rufst mich jetzt an, ich gehe ran und was sagst du dann?
Also ich habe es nicht mehr im Kopf, aber
ja,
es
so
war
ungefähr
im Prinzip das Gleiche wie die Computerstimme. Also dass man immer angefangen hat zu sagen, die Uhrzeit, sie wollten geweckt werden, und ich habe dann meistens nochmal nachgefragt, haben sie das Gefühl, sie sind jetzt wirklich wach? Und dann ja, nein, dann hat man vielleicht nochmal 2 völlig unpersönliche Sachen miteinander besprochen und dann auch einfach gesagt, naja, dann hoffe ich, dass sie irgendwie einen schönen Tag haben und auf Wiederhören. Aber es ist schon sehr minimalistisch und also die Richtung, der Wegdienst ruft bei den Leuten an, ist sehr, sehr eingegrenzt gewesen. Andersrum, die Leute rufen beim Wegdienst an, das war manchmal schon sehr schräg. Das war dann schon so ein Sorgentelefon teilweise oder wie diese Anrufsendungen im Radio, nur halt quasi 2 Leute. Also da gab es viel Menschen, die sich irgendeine ganz komplizierte Geschichte zurechtgelegt haben, warum sie jetzt diesen Weckdienst in Anspruch nehmen müssen. Und eigentlich quasi war das nur eine Einleitung zu irgendeinem Gespräch, das sie gerne führen wollten. Und da gab es halt von unserer Seite keine Beschränkungen. Die Telefonate dürfen nur so und so lange dauern. Und da haben wir dann je nach Lust und Laune auch mit den Leuten länger telefoniert. Und es gab auch welche, die wirklich jeden Abend angerufen haben, die man dann auch schon kannte und die so Fortsetzungsgeschichten erzählt haben, so ungefähr, ja, wo sind wir gestern stehen geblieben? Ach, da habe ich erzählt, wie ich mit meinem Bruder mit dem Moped irgendwie da und dahin gefahren bin. Und dann war es schon immer so wie, ja, wie diese Soap sozusagen, dass man so dachte, ja, das wollte ich jetzt eigentlich schon mal wissen, ob die dann auf der Party noch angekommen sind und wie es weiterging. Ja.
Spannend. Also wie dolle läuft denn da so ein Kopfkino ab bei einem, wenn man so fremde Anrufe annimmt?
Also unterschiedlich stark. Das hängt ja an den Persönlichkeiten tatsächlich. Aber gerade wenn das ja was Regelmäßigeres ist, man die Leute dann mit Namen auch schon kennt und so ein bisschen Einblick in deren Leben bekommt, dann verbindet man sich natürlich wieder. Also das ist so, wie man sich quasi mit künstlicher Intelligenz verbinden kann, kann man das auch eigentlich mit einem, also es ist ja keine persönliche Beziehung, die man da aufbaut, aber dieses Wiederkehrende und dieses mehr Details kennenlernen, also das stellt natürlich eine wie auch immer geartete Beziehung her.
Also für mich, ich denke gerade drüber nach, das, was du sagst, wenn die anrufen und die Termine machen, für mich klingt das so ein bisschen so, als würden die einfach twittern. Also sozusagen, dass das, was die machen, nämlich einer fremden Person mitzuteilen, wie ihr Tag war, ich würde auch eher sagen twittern, nicht facebooken, weil twittern ja eher in so eine komische, eher anonymere Menge hineingeht. Ich glaube, das passt relativ gut dazu.
Ja, doch, würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus auch sagen.
Ja, weil ja viele Leute auch wirklich extrem persönlich twittern, auch über ihr Leben, Beziehungen, Depressionen und so.
Ja.
Und das ist sehr interessant. Wann war denn das? Wann hast du das gemacht?
Ich muss mal überlegen, das war 2000.
Also genau, ist auch schon ein paar Tage her.
Ja, ja.
Und gibt es denn noch diesen Weckdienst? Weißt du das?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist reduziert worden auf jeden Fall. Ich habe da ein Dreivierteljahr mindestens gearbeitet und einer der Standorte ist in der Zeit abgebaut worden. Mhm. Und was jetzt aus den anderen zwei Standorten geworden ist, habe ich dann auch nicht mehr mitverfolgt.
Ja. Also zu deiner Frage noch mit dem Wecker. Ich würde ja, also ich glaube, es gibt diese persönliche Komponente und als Medienwissenschaftler würde ich sagen, dass halt das Telefonklingeln eine andere Aussage ist als ein Weckerklingeln. Dass das der Grund ist, warum Leute vom Telefon geweckt werden wollen, weil das bei dir etwas anderes auslöst. Mhm. Weil wenn der Wecker klingelt, ja, das Medium ist die Nachricht, heißt es, du willst dich selber wecken. Wenn aber das Telefon klingelt, möchte potenziell ein Mensch etwas von dir und löst in dir etwas anderes aus. Das wäre jetzt so meine Vermutung, warum man überhaupt auf die Idee kommt, sich vom Telefon wecken zu lassen. Mhm. Für mich ist es eine Horrorvorstellung, mich vom Telefon wecken zu lassen. Ich habe das einmal im Hotel gemacht, da wird das ja auch immer so angeboten irgendwie und fand das aber auch total schräg, irgendwie so da morgens angerufen zu werden. Ist nichts für mich. Hm. Hast du dich mal wecken lassen vom Telefondienst?
Nee, noch nie. Ja. Also ich benutze eigentlich auch so nicht mal einen Wecker. Ich habe so eine innere Uhr, die mich immer eine Minute bevor der Wecker klingelt, irgendwie sowieso weckt. Und ich habe einmal im Leben verschlafen bis jetzt. Also sowas wie Snoosen oder so mache ich auch überhaupt nicht. Das erschließt sich mir halt auch nicht. Also entweder ich sage dann, okay, ich schlafe jetzt noch weiter oder aber was bringen mir nochmal 5 Minuten irgendwie? Das ist nur die Qual in die Länge ziehen. Ich bin dann eher jemand, der sofort aufspringt und loslegt.
Also ich bin auch jemand, der wirklich auf Stechuhr teilweise aufwacht. Bei mir ist immer 6.34 Uhr ist bei mir die Zeit. Was schlecht ist wegen des 5 Uhr Punkts morgens, von dem ich gerade erzählt habe, der leidet ein bisschen darunter. Weswegen ich froh bin, wenn ich manchmal nachts wach werde und schnell den Punkt machen kann.
Und das gilt, ja? Also
deswegen haben wir das auf 5 Uhr gelegt. Wir haben das Regelwerk über die Zeit angepasst und am Anfang war das so einfach morgens und dann haben wir festgestellt, was ist denn mit 3 Uhr? Das ist eine problematische Uhrzeit für dieses Ding. Mhm. 3 Uhr ist so eine Uhrzeit, da kannst du auch noch ins Bett fallen, mal ausnahmsweise. Mhm. Und es ist auch eigentlich ein bisschen zu früh, um wirklich wach zu sein. Deswegen haben wir gesagt, so 5 Uhr ist eine ehrliche Uhrzeit. Und klar, darfst du, wenn du 5 Uhr in der Lage bist, zum Telefon zu krauchen, dann ist es das wert. Die die Male, die ich verschlafen habe, kann ich vielleicht an beiden Händen abzählen. Mhm. Also ist jetzt aber auch nicht viel. Das liegt aber auch bei mir daran, wenn ich weiß, dass was Besonderes ist, habe ich die ganze Nacht Adrenalin im Körper und stelle mir zwei Wecker und snoozen ist auch, geht gar nicht. Ja? Also das ist für mich unvorstellbar. Ich verstehe das auch mal gar nicht, wenn Leute sagen, sie haben ihren Wecker nicht und das ist für mich totales Paralleluniversum. Naja, irgendwie. Ich finde es auch ein bisschen beneidenswert, ehrlich gesagt. Manchmal ich denke so.
Boah. Ja, klar, dass man sich da auch wieder so entspannen kann, ne? Dass man überhaupt in Erwägung ziehen kann, wieder einzuschlafen.
Ja. Ja. Also hier jetzt mit, wir haben ja ein Familienbett mit beiden Kindern und da wirst du eh früh geweckt und manchmal passiert es aber, dass wir, also es ist jetzt halt ein, zweimal passiert, dass wir erst nach 7 Uhr wach geworden sind und das war das glücklichste Luxusgefühl, so oh mein Gott, das ist 7:45, wir kommen zu spät in den Kindergarten, ist das nicht toll? Ja, so, es war so ein Luxus, danke Kinder, dass wir noch eine Dreiviertelstunde länger schlafen durften und so. Ja, das war eigentlich schön.
Das hört wieder auf, wenn die Kinder eingeschult werden. Da gibt es ja, das kannte ich aus Bayern gar nicht, die 0. Stunde gibt es ja in Berlin. Das ist sehr, sehr grausam. Ja. Irgendwie dieses, also wir haben da anscheinend echt Glück gehabt, weil es ist 7.30 Uhr die 0. Stunde, aber ich habe wirklich von Schulen gehört, die um 6.55 Uhr mit Unterricht anfangen.
Ich glaube ja, das sollte man mal mit der Genfer Menschenrechtskonvention oder so. Ich finde das,
Also es ist wirklich auch für Kinder, selbst wenn Kinder früh wach sind, 6.55 Uhr ist auch für Kinder keine Zeit, in der man aufnahmefähig und gut gelaunt.
Die brauchen halt einfach ein, zwei Stunden, um irgendwie warm zu werden. Ja. Verstehe ich auch nicht. Ich glaube auch, das bringt Eltern nichts, weil Eltern eh genervt sind, ihre Kinder so früh von der Schule wieder abholen zu müssen, weil die müssen ja arbeiten gehen. Ja. Und ich hoffe auch, dass ich da irgendwann was tut. Ich bin ja sogar eher für 8.30 Uhr oder sogar 9 Uhr Schule. Ja. So. Und ich glaube, das kann alles nach hinten verschoben werden. Und ich hoffe, also, weil es gibt genug Studien, die du dazu liest, was das alles Schlechtes mit dir macht, körperlich und psychisch, wenn du so früh dich da irgendwo hinschleppst. Ja. Ist mir auch unklar. Ich weiß einfach nicht, warum. Die Lehrer sind müde, die Kinder sind müde, es ist dunkel. So. Ja. Dann kommen sie zu früh nach Hause und es ist einfach so, was soll das irgendwie? Ja. Dann hast du noch geschrieben, dass du mal was für die Transmediale gemacht hast. Mhm. Die Transmediale, kann man noch sagen, ist ein, wie alt ist die, 20 Jahre vielleicht?
So alt schon. Ich hätte gedacht, dass sie eher sowas um die 12 Jahre oder so ist. Weil ich meine, ich habe damals bei der ersten oder zweiten Transmediale mitgearbeitet.
Da sind wir uns schon über den Weg gelaufen, das ist ja abgefahren. Ich gehe nämlich seit...
Ich habe noch Sitzsäcke von der Transmediale. Also, die erste Transmediale, bei der ich mitgemacht habe, da sind die von Video auf DVD umgestiegen.
Ja. Wo war die erste Transmediale, wo du warst?
Im Haus der Kulturen der Welt. Und da gab es quasi zu den Videoinstallationen so Wagenräder, Sitzsäcke. Ja. Und die sind nach der Ausstellung verkauft worden. Und da habe ich zwei. Und das ist auch quasi nach wie vor heute noch das liebste Kinderspielzeug, weil man kann damit Muschel spielen und reinspringen und weiß ich nicht was und so. Und die sind von der Transmediale.
Mhm. Also die Transmediale, kann man noch kurz sagen, ist immer vor der Berlinale. Mhm. Ein Medienkunstfestival, kann man das so sagen? Genau, es ist ein Medienkunstfestival. Ich kenne sie seit 99, 2000. Da bin ich das erste Mal drauf gestoßen. Da war ich ja so um die 20 und gerade auf der Suche, was ich studieren möchte und wohin mit meinem Leben. Und da war das für mich eine totale Offenbarung.
So unterschiedlich alt sind wir.
Okay. Nee, gar nicht. Du bist 75 geboren, ich 78.
Ja, gut, ne? Aber genau. Also ich war da fertig mit dem Studium und bin nach Berlin gekommen.
Ach
und
nee, dann ich habe angefangen zu studieren 2000 und dann 7 Jahre studiert. Genau. Okay. Du hast direkt nach dem Abitur angefangen.
Genau,
oder? Ja, nee, ich habe noch, wär noch beim Fernsehen gearbeitet und so. Und,
Umwege noch.
Genau, über ein bisschen über Umwege. Und für mich war das jedenfalls mit der Transmediale so eine Offenbarung, weil das über so Medien geredet wurde. Und das war für mich halt einfach neu. So, ich komme ja aus so einem Theaterhaushalt, so, da wurde viel über Theater und Kunst geredet, aber nicht über Medien und nicht über Computer. Also nicht so, wie ich das gerne wollte. Und das war für mich sehr beeindruckend. Ich weiß aber, die erste Transmediale, auf der ich war am Podeville hier in Berlin.
Genau, das war die davor, stimmt. Also das war die vor der, für die ich gearbeitet habe, ja.
Okay,
da kann mich erinnern.
Da war ich das erste Mal. Im Podeville habe ich 10 Jahre später auch meine Hochzeitsfeier gefeiert, weil mein Stiefvater das Podewild später künstlerisch geleitet hat. Mhm. Der hat auch dann irgendwie mit der Transmediale zu tun. Und das war für mich beeindruckend. Was hast du genau gemacht bei der Transmediale?
Ich habe da bei dem technischen Dienstleister gearbeitet und ein Großteil der Vorarbeiten war tatsächlich, das Videomaterial auf DVD zu überspielen und dort eben zur Verfügung zu stellen. Und dann während der Transmediale quasi das mit zu betreuen. Also was man jetzt auch eigentlich noch hat, dass da so vereinzelt Leute irgendwie rumstehen. Und ich war hauptsächlich eben bei diesen Videoinstallationen eingesetzt. Ja. Und man war so Ansprechpartner für die Künstler, aber auch eben für die Leute, die da quasi als Gäste hingekommen sind.
Ich überlege gerade, was für mich beeindruckendsten Sachen war. Es gab für mich zwei Sachen auf der Transmediale, die sich für immer eingeprägt haben, zwei Installationen. Die eine war eine Art Sitzkissen, wo man sich reingelegt hat und da waren irgendwie Lautsprecher drin und da wurde ein Ton abgespielt, bei dem du das Gefühl hattest, dass der immer höher wird. Aber der wurde nicht immer höher, weil das ging die ganze Zeit, sondern es war so beeindruckend, weil das Gehirn gesagt hat, was stimmt hier nicht. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber du hattest das Gefühl halt, dass er die ganze Zeit ansteigt. Mhm. So, aber er blieb anscheinend immer gleich die ganze Zeit. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das andere war, und da weiß ich nicht, ob es in der Transmediale war, aber ich glaube schon, es war ein ganz dunkler Raum, war komplett schwarz und durch den musstest du durchgehen. Und das Narrativ war, du gehst über eine Straße und siehst nichts und du hast dort so dreidimensional Autogeräusche gehört, die auf dich reagiert haben und bist total panisch dadurch, weil du Angst hattest, du wirst überfahren. Mhm. Und das war einfach so das Tolle halt an Medienkunst, dass dich das so Situationen aussetzen kannst, wo du was über dich selbst lernst, auch was drüber lernst, wie ist das eigentlich nicht sehen zu können, nur zu hören, wobei das natürlich nicht eine Erfahrung ist, wie geht ein blinder Mensch über die Straße, ja, das ist natürlich jetzt ein flacher Vergleich, aber prinzipiell, wie ist das jetzt nur auf diesen Hörsinn plötzlich angewiesen zu sein? Und dafür schätze ich diese Medienfestivals sehr. Und das letzte Mal hatte ich jetzt so einen Effekt als auf der Eröffnungsveranstaltung von der Wired. Da war so ein Berliner Künstlerkollektiv, die hatten diese Oculus Rift genommen, diese 3D-Brille. Mhm. Eine 3D-Brille und haben einen Helm gebastelt, an dem zwei Kameras sind, die du in die Hand nimmst und du siehst jeweils auf dem linken und rechten Auge die Kamera, die du im linken und rechten Auge hast. Mhm. So. Und damit kannst du schon so Sachen machen wie eine Kamera geradeaus und eine Kamera nach unten. Das heißt, du siehst links geradeaus und rechts nach unten.
Und kriegt das Gehirn verarbeitet?
Und dein Gehirn so, scheiße, wirklich. Das Gehirn. Erstmal natürlich sagt das Gehirn so, oh mein Gott. Und dann merkst du aber plötzlich, wie das zumindest versucht, da irgendwas Sinnvolles rauszuziehen.
Sehr super. Also das hätte ich gerne ausprobiert.
Das kannst du bestimmt. Also die sitzen hier in Berlin. Ich glaube, das wird man auch öfters irgendwie sehen. Und das noch Interessantere war, dass einer dann meine Augen genommen hat und hat die von hinten auf mich raufgehalten. Oh
Gott, das ist ja wie ein Kurzschluss eigentlich, oder?
Das war wie im Computerspiel. Das war diese klassische Third-Person-View aus Computerspielen. Und das Krasse war, ich konnte damit sofort umgehen, weil ich das gewohnt war. Ja. Also da habe ich gemerkt, wie ich Computerspiel sozialisiert bin. Ja. Ich habe mich also in der dritten Perspektive gesehen und mein Gehirn hat gesagt, so, es ist ein bisschen merkwürdig, aber damit zurecht. Und ich habe das Ding eine Minute aufgehabt und da zehre ich noch heute von diesem Erlebnis, weil das war so,
das glaub wow. Ich, ja. Irgendwie. Das ist aber echt super interessant, weil ich habe immer in Physiologie, also die Augen sind ja ein Teil des Mittelhirns quasi physiologisch gesehen und man kann die Augen irgendwie, glaube ich, bis zu 10 Zentimeter irgendwie rausnehmen, ohne dass das jetzt einen großartigen Schaden, also ich weiß jetzt nicht genau wie viel Zentimeter, aber es geht. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn man seine eigenen Augen sozusagen rausnimmt und sich die gegenseitig angucken lässt, was das Gehirn dann macht. Und ich finde, ein bisschen geht das ja wirklich in die Richtung, wenn man das durch so einen externen Device trennt. Ja. Und nach vorne und nach unten gucken ist ja auch schon schwer zu verarbeiten. Aber ich fand ich hätte es wirklich gerne mal erlebt, die Augen rauszunehmen und sich gegenseitig angucken zu lassen, irgendwie was da passiert. Ich stelle mir halt eher wirklich so wie so Notaus vor, also dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt ein Kurzschluss, das kann nicht verarbeitet werden auf dem herkömmlichen Weg.
So wie bei
Weg.
Der Zeitreise, wo man immer vorwarnt in Science Fiction, dass man sich selber begegnet,
genau,
oder so.
Genau. Ja. Und ja, aber erstaunlich ist eben, also da gibt es ja auch aus anderer Richtung irgendwie, was so Wahrnehmungspsychologie angeht, da gibt es ja viele so Brillen, die das quasi verändern, auch dieses Raumgefühl und so weiter. Aber das Gehirn ist tatsächlich sehr schnell sehr anpassungsfähig. Also das fand ich immer ganz erstaunlich, wenn wir da so Sachen ausprobiert haben, dass man da wirklich erst wie betrunken irgendwie rumwankt und nicht weiß, wo oben und unten ist. Und man doch relativ schnell wieder schafft, da so ein Gleichgewicht herzustellen.
Ja, ich glaube, da merkt man, dass so ein Gehirn vor allen Dingen erstmal eine intelligente Masse ist. Ne? Also die ist halt nicht, das Gehirn an sich ist nicht einfach nur kulturell vorprogrammiert, sondern es ist dann auch bereit,
plastisch einfach, ja.
Ich wünsche mir ja schon seit Jahren, als es auch noch diesen 3D-Kram gar nicht gab, endlich mal eine Brille zu haben, mit der ich den ganzen Tag schwarz-weiß sehen kann. Mhm. Weil Schwarz-Weiß-Filme sind doch so schön. Mhm. Ja, es ist irgendwie, und man sieht ja auch seine oft eigene Kindheitsbilder in Schwarz-Weiß, und ich würde gerne mal einen kompletten Tag in Schwarz-Weiß erleben, und ich habe die Hoffnung, dass mit diesen Oculus Rift Brillen und so, egal wie bekloppt man dann damit aussieht, man in der Lage sein wird, einfach mal zu sagen, ich habe jetzt einen Schwarz-Weiß-Tag. Mhm. So, also da freue ich mich schon sehr drauf. Und was es mittlerweile schon gibt, es gibt mittlerweile schon so Instagram-Brillen. Es gibt so eine
mit vorinstallierten Filtern.
Also sozusagen. Es gibt so eine amerikanische Sonnenbrillenmarke, und das habe ich auf irgendeiner Gadget-Liste irgendwie gesehen, und die haben sozusagen so vier verschiedene Modelle mit vier verschiedenen Filtern, die einfach so diese Grautöne halt rausnehmen und einfach die
das
Farben.
Das hat meine
alles
Sonnenbrille
so.
Auch. Also ja. da ist auch wie dieser MyFair-Filter oder so, weiß nicht genau, wie der heißt. Und da sieht es immer aus, als wenn die Sonne scheint. Also auch wenn es so ein bisschen trüber Tag ist, der Himmel sieht immer blau und so aus. Ja. Und wenn ich die dann so abnehme, ist ganz oft so dieses, oh nee, wieder drauf, obwohl es eigentlich jetzt nicht super hell ist.
Ja,
das ist schon, mit Brillen ist lustig. Und umgekehrt, ich habe ganz lange nicht zum Beispiel gewusst, dass ich selber sehr schlecht sehe und eigentlich eben eine Brille brauche. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich war total geschockt, als ich dann also in meiner Sehstärke die Brille, wie sagt man, aufgesetzt habe. Und dann dachte so, oh Gott, die Welt ist so hässlich. Das ist quasi plötzlich alles so in HD. Man sieht irgendwie
kein Weichzeichner
jede,
mehr.
Also jeder hat Poren und Falten, ja, und irgendwie, was man nicht irgendwie alles sieht. Und da dachte ich so, na, also ohne Brille war es schon teilweise irgendwie, aber alles sanfter zumindest. Also,
ja. Ich sag dir, es die virtuellen Geräte, das wird alles noch besser machen. So. Also ich bin, ich versuche wirklich eigentlich so eine Sonnenbrille zu bekommen, weil ich das eigentlich spannend fände. Das Lustige ist natürlich, wenn du mit Leuten drüber redest, das passt auch zu unseren Gesprächen über künstliche Intelligenz, die spalten sich da halt total auf, weil viele sagen, das ist ja nicht richtig. Ja, das, damit verfremdest du ja deine Weltwahrnehmung und so. Und dann kann man denen sagen, es gibt keine echte Weltwahrnehmung. Ja. Auch deine Augen filtern ja schon vor. Also ein Tier mit anderen Augenorganen sieht das ja sowieso schon alles ganz anders. Und ich finde das durchaus legitim zu sagen, ich möchte ab jetzt nur noch die Welt in Instagram haben oder so.
Ja, warum? Ich bin da auch sehr offen. Also auch zu diesen ganzen Cyborg-Geschichten und so, wenn da jetzt keine, auch also wirklich, also jede OP hat ja quasi irgendwie Nebeneffekte, aber wenn das jetzt nicht wäre, ich wäre da auch höchst bereit.
Irgendwie. Was würdest du denn einsetzen lassen, was es schon gibt?
Also ehrlich gesagt kenne ich mich gar nicht so aus, was es irgendwie schon gibt, aber ich fände es halt extrem praktisch, wenn man sein Smartphone gleich in den Arm oder in die Hand irgendwie sich implantieren könnte.
Ja. Also im Moment gibt es, der Herr Obach war ja schon bei mir, der hat sich ja einen Magnet in den Finger einsetzen lassen. Das ist ja so der Klassiker mittlerweile. Ja. Bin ich ein bisschen neidisch drauf. Habe ich leider ein Verbot bekommen von meiner Frau. Ja,
ich finde das auch super interessant, wobei es dazu ja auch halt so lustige Anekdoten gibt. Es gibt ja diesen im Radio, ich weiß nicht, wie der heißt, der auch so ein bisschen schräg irgendwie ist, der hat auch also zwei Magnete, und der hat irgendwann mal erzählt, dass er immer am Badschrank hängen bleibt. Also, und das stelle ich mir wirklich lustig vor, weil das auch wahrscheinlich sowas ist, was sich jeden Morgen wiederholt, dass man quasi seinen Badschrank aufmacht, um die Zahnbürste rauszuholen, jedes Mal dann mit den Fingern da irgendwie erstmal festklebt.
Krass, da musst du auch mit deiner EC-Karte dann plötzlich aufpassen.
Ja, das denke ich auch, dass man da aufpassen muss, ja.
Genau, also man muss noch mal kurz erzählen, man kann sich mittlerweile, glaube ich, sogar in einigen Tattoo-Studios Magnet in den Finger einsetzen lassen. Mhm. Das ist eine kleine Kapsel, wo, glaube ich, ein Magnet in einer Plastikhülle drin ist. Das ist eine kleine Kugel. Die setzt man sich vor allen Dingen in den Zeigefinger ein, weil das ist einer der sensibelsten Fingerkuppen ist. Und wenn es klappt, bildet sich eine Tasche drumherum und der Magnet reagiert auf elektromagnetische Schwingungen, weil der selber in Schwingung gerät und das Gehirn nimmt es als neuen Sinn auf, dass man eben elektromagnetische Felder spürt. Also zum Beispiel, wenn du eine SMS bekommst, merkst, du kribbelst sozusagen im Finger, weil dein Telefon aktiv ist. Mhm. Früher, als man noch Laptops mit großen Festplatten hatte, hat man vielleicht gespürt, wenn plötzlich irgendwie was abgespeichert wurde und so. Ich weiß nicht, wie es auf den Diebstahlsicherungen in Kaufhäusern ist. Also solche Sachen merkt man halt als neuen Sinn. Ich finde das auf jeden Fall ein total spannendes Feld. Ja, ich glaube aber, mir einen Finger aufschneiden zu lassen, das ist so.
Also ich hätte nur von den Nebenwirkungen Angst, aber ansonsten. Also
ich habe das erste Mal vor vielen Jahren auf einem Chaos-Kongress davon gehört, da hat eine amerikanische Journalistin davon berichtet, die ziemlich hartgesotten war, was so eine Sache angeht, und hat dann eine Horrorgeschichte erzählt, wie ihr der erste Magnet im Finger aufgesplittert ist und irgendwie so wieder rausoperiert werden musste. Und da war bei mir so, okay, es ist sowieso sowas, aber da bin ich nicht der richtige Mensch für irgendwie. Und ansonsten gibt es noch weitere Experimente, aber es ist alles noch so sehr experimentell irgendwie. Aber ich glaube auch, warten wir mal noch 10 Jahre. Ja. Ich glaube, das Problem mit so Telefonen und so ist, es ändert sich halt so extrem schnell diese Technologie. Ja? Also wann ist der Punkt, dass man sagt, okay, das lasse ich jetzt auch mal 5 Jahre
drin. Man braucht ja nur eine Schnittstelle. Also du brauchst ja nur die Schnittstelle und dann denke ich, dass es sich ja technisch auch so entwickeln würde, dass du dann auch natürlich die nächste Generation von Gerät dann halt daran machst. Also
stell den Elternabend vor, wo du die ganze Zeit telefonierst, ohne dein Gesicht zu verziehen. So Gedankentelefonate.
Das ist ja, also bei uns in der Schule speziell ist es ja so technikfeindlich, dass es gibt eine andere Mutter und mich die einzigen, die Smartphones benutzen an dem Elternabend. Und ich benutze die auch nicht, um zu twittern, sondern um, die Lehrerin sagt, am 8.2. ist Wandertag und dann trage ich einen 8.2. ist Wandertag. Und trotzdem werde ich da so angeguckt, als wenn ich irgendwie meinen Computer auspacke und irgendwie Counter-Strike spiele oder so. Und das hat wirklich dazu geführt, dieser strenge Blick irgendwie, dass ich jetzt auch immer ganz brav so einen Papierblock mitnehme mit einem Stift und das dann halt hinterher in den Kalender
eintrage. Kennst du diese tollen Stifte, die deine Handschrift automatisch verarbeiten?
Nee, die kenne ich nicht.
Es gibt so einen Stift, kaufst du einen Stift und Papier, da sind so Punkte drauf. Und durch die Punkte orientiert sich der Stift auf dem Blatt. Und das heißt, alles, was du auf das Blatt machst, nimmt der nachher als einzelnes Blatt. Das heißt, es ist sozusagen schon fertig eingescannt und du kannst damit auch so Termine aufschreiben und das wird automatisch umgewandelt schon in Termine. Das ist vielleicht das Richtige für dich,
muss
oder?
Ich sofort googeln und auf meiner Wunschliste setzen.
Genau, auf deine Amazon-Wunschliste, die wir natürlich noch verlinken werden. ich glaube, Amazon-Wunschliste ist auch ein gutes Abschlusswort. Wir sind auch schon bei meinen Lieblings-anderthalb Stunden. Worüber haben wir denn geredet? Wir haben über dich natürlich geredet, über Wissensmanagement und SEO, über künstliche Intelligenz und Philosophie, das fand ich wirklich super spannend. Über dein Buch, wann wird es erscheinen?
Im August diesen Jahres.
Ah, sehr gut. Das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Und über den Wegdienst der Telekom. Das Gespräch hat versprochen, was ich mir aufhörte. Das Thema Transmedial habe ich auch aufgegriffen, weil die heute beginnt. Ne? Heute ist Eröffnung. Mal sehen, bis wann ich den Podcast fertig kriege, ob noch vorm Ende der Transmediale oder nicht. Ab heute ist Transmediale. Ich gehe hin. Gehst du auch hin?
Erst am Samstag. Ich habe eine Führung gebucht, weil ich die letzten 2 Jahre, also habe ich nichts mehr verstanden.
Ja.
Und jetzt habe ich ein bisschen die Hoffnung, ich kann wieder was verstehen. Aber dieses Jahr ist auch die Website, finde ich, deutlich besser wieder als die Jahre davor.
Ich finde das Video total toll. Das hat mir total Spaß gemacht. Ja. Es war so, wie das hatte sowas von Medienkunst.
Ja, total. Also dieses Jahr bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Also letztes Jahr habe ich eigentlich gesagt, es ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich hingehe, weil das hilft mir einfach nichts, wenn ich einfach nichts verstehe, wenn ich überhaupt gar keinen Zugang habe und selbst mit irgendwie vorher einlesen und so, und das war mir dann zu viel. Aber jetzt habe ich halt die Chance genutzt, irgendwie so eine Führung zu buchen. Und jetzt bin ich wirklich ganz gespannt. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt.
Ja, total. Genau, also ich werde für Wired hoffentlich ein paar Artikel schreiben drüber. Ich bin aber auch gespannt. Also, weil von so einer Konferenz habe ich auch noch nicht berichtet. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier warst. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Mir
wir haben das ja lange geplant. Monatelang haben wir das geplant. Dann vielen Dank. Ich bin gespannt aufs Durchhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.